Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Ach, wie schön.
Ist das nicht schön? Wir haben Weihnachten. Also noch ist es ja eigentlich nicht Weihnachten, sondern Weihmorgen irgendwie, wenn ihr das zu hören bekommt. Liebe Leute, hier ist der literarische Salon. Christian grüßt aus Berlin. Und habe ich denn die Karin eben auch schon gehört, das Christkind?
Das Christkind Karin grüßt aus Frankfurt. Hallo lieber Weihnachtsmann. Ich freue mich, dass wir uns am am Heiligen Abend oder vielmehr am Heiligen Morgen unterhalten können.
Ja, ich bin auch wirklich gespannt, wohin das heute noch führen wird, weil, liebe Leute, wir machen heute mal, ich würde sagen, fast alles anders. Punkt 1.
Wir machen ja eigentlich immer fast alles anders, muss man jetzt auch mal sagen. Das ist jetzt Episode 11, regulär plus also den diversen Outtakes und sonstigen Folgen sind wir, ich weiß es nicht, bei 13 oder 14 und bisher war doch eigentlich immer alles anders. Also warum soll es heute anders werden als sonst?
Deswegen wird
heute wieder alles anders.
Hast du natürlich auch wieder recht. Ja, und das Erste, was anders werden wird, ist, dass wir heute ausnahmsweise mal mehr oder weniger die Klappe halten und stattdessen andere Leute zu Wort kommen lassen. Nun gut, zwischendurch werden wir vielleicht schon mal was sagen. Die eine Sache tatsächlich, da werdet ihr auch meine Stimme hören, weil ich da etwas vorlesen werde. Aber Karin, sagt doch einfach mal, worum es heute so gehen wird.
Ja, heute, ihr werdet es wirklich kaum erraten, es geht um Weihnachten. Ja, heute ist Weihnachten und deswegen haben wir eine ganze Menge sehr, sehr netter Menschen gebeten, mitzumachen und kleine Weihnachtsgeschichten vorzutragen, Weihnachtsgedichte. Wir haben auch ein kleines Gespräch dabei. Ich werde auch ein bisschen was sagen, du wirst was vorlesen. Ich habe mich dann dazu entschlossen, selbst nichts vorzulesen. Ich lasse lesen, ja. Das kriegt er dann auch im Laufe
Frau Müller
der...
lässt lesen, ah ja.
Frau Müller lässt lesen, ja.
Na
ja,
gut.
Ich habe hab mir da gedacht, das ist vielleicht besser, als wenn ich selbst mache. Ja, also freut euch auf ein Weihnachtswunderland, möchte ich mal sagen. Also es ist, denke ich, für fast jeden dürfte was dabei sein.
Ich glaube das auch. Also es ist tatsächlich natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, was wen wir angesprochen haben, wer gerade irgendwie was am Start hatte oder irgendwo ausgraben konnte, um es uns zur Verfügung zu stellen. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall wieder ein bunter Strauß. Es geht in alle möglichen Richtungen. Da ist auch ein bisschen was zum Schlucken dabei. Aber ich denke mal, dass wir hoffentlich viel Spaß haben werden. Was kriegen wir denn jetzt als Erstes?
Ja, als Erstes kriegen wir ein Gedicht von Tim Bolz. Tim, nochmal vielen Dank, dass du uns zwei deiner Weihnachtsgedichte zur Verfügung gestellt hast. Am Schluss kommt nochmal eine kleine Geschichte.
Ich bin schon so gespannt.
Es ist ganz großartig. Tim Bolz hat jetzt irgendwie in der Vorweihnachtszeit, durch ganz Deutschland wieder getourt. Und zwar mit einem anderen Pseudonym oder unter einem anderen Pseudonym als Chris Kind nämlich. Also Chris Kind. Ja. Und er hat eine grandiose Weihnachtsshow, die habe ich schon zweimal gesehen und habe wirklich Tränen gelacht. Ich glaube, er hat jetzt heute dann auch Feierabend damit und bis zum nächsten Jahr, da wird er dann wieder unterwegs sein. Auf jeden Fall, wir hören zwei Stücke aus seinem Programm und wir fangen, glaube ich, mit dem ersten Gedicht über Rolli Rolf an.
In der Tat. Na dann lass uns mal reinhören.
Lass uns reinhören.
Zur Weihnachtszeit, es war im Winter. Beschenkt bereits die Schar der Kinder stand im Regal allein ganz hinten, zwischen all den Lebkuchprinten. Rolli Rolf, der Schokomann, mit ganzen Nüssen unten dran. Ein Traum in Schoko und Kakao als Weihnachtsmann in Rot und Blau. Ja, Rolli war im Essregal stets immer nur die erste Wahl. Doch nach den Feiertagen nun war nicht mehr viel für ihn zu tun. Trotz seines reduzierten Preis war niemand mehr auf Rolli heiß. Er wusste, wo das enden würde, doch das wär unter seiner Würde. Er säße bald wie all der Rest als Schokohas im Osternest. Doch eine Sache wog noch schlimmer und steigerte den ganzen Kummer. Er fühlte sich so unsäglich, denn Rolli Rolf war jungfräulich. Sein Unterleib mit all den Nüssen war frei von aller Arten Küssen. Die heut'ge Nacht, es muss geschehen, wollt er als Jungfrau nicht vergehen. Es war die letzte Chance für Rolli und seinen kleinen Schokololli. So zog die Liebe ihn fatal hinaus aus dem Kakaoregal. Eins tiefer wollt hinab er steigen und sich den Schokoengeln zeigen. Die stellten dort ganz wunderbar zart-bitter Liebesengel dar. Nur standen sie, man konnt's nicht ändern, eins tiefer bei Adventskalendern. Geschmückt mit Glöcklein, Bogen, Pfeil war jeder auf die Engel geil. Des Weiteren, es gab ne mehr, wonach eine besonders wär. Den zartesten Kakaogehalt hätt demnach Kim aus Bitterwald. Mit güldnem Haar und ohne Mängel sei sie der schönste Schokoengel. So ganz verträumt in ihre Küsse stieß er beim Abstieg sich die Nüsse. Obwohl nur ein Regal versetzt, war nun sein Schokosack verletzt. Die Erkenntnis traf ihn ganz brutal, er war jetzt nur noch zweite Wahl. Doch Kim, der Schokoengel, dann trat lieblich vor den Schokomann und sprach: »Auch mit nem halben Sack hast du nen tollen Nussgeschmack.« Als sie nach vorn sich zu ihm neigte und ihm dabei die Glöckchen zeigte, waren all die Schmerzen in Rolfs Schwengel fortgewischt von diesem Engel. Es ward um Rolli Rolf geschehen, er wollt nie wieder von ihr gehen. Wer glaubt, dass dies das Ende wär, der kennt noch nicht den Rest der Mär. Denn die Moral vom süßen Reigen sollen diese Worte zeigen. Zu guter Letzt er zu ihr sprach, bevor ihr Herz zartbitter brach: »Du ahnst ja nicht, wie heiß ich bin.« Dann fiel er um und schmolz dahin.
Sehr schön. Ihr habt's, ja. Ihr habt's gemerkt, ich konnte mich zwischendurch leider nicht so ganz beherrschen. Ja, also ihr merkt daran, wir hören tatsächlich live zu. Herrlich. Also Tim hat wirklich genau meine Art von Humor. Ich weiß nicht, naja Gott, es gibt ja noch einige andere in dieser Szene, die auch diese herrlich absurden Normalitäten des Lebens irgendwie thematisieren, so wie Horst Evers oder so in der Richtung. Und ich finde auch, ich muss mir unbedingt, wenn er in der Stadt ist, muss ich mir mal einen, also jetzt von Tim, mal ein Programm angucken, weil ich glaube, ich werde da wahrscheinlich zusammenbrechen. Ja.
Wahrscheinlich muss man dich dann auch mit Rolli Rolf rausrollen, ja, weil du einfach zusammengebrochen bist. Mir ist gerade noch, ich muss mal ganz kurz unterbrechen an dieser Stelle. Liebe Leute, ich habe nämlich ein Leserfeedback zu unserer letzten Sendung bekommen. Da wurde uns herangetragen, als dass wir mehrfach von der Weihnachtsgeschichte gesprochen haben, ja, also das extra betont haben, die Weihnachtsgeschichte, so als sei es die Weihnachtsgeschichte schlechthin, und wir haben die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte gemeint, weil wir ja offensichtlich die schlimmsten Heiden unter der Sonne sind, also speziell du, ich bin ja immerhin, naja, egal, ich bin zumindest formal, bin ich also voll noch steuerzahlende Katholikin, aber wir sind überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass die Weihnachtsgeschichte ja eigentlich die Geschichte mit Maria und Josef und dem Jesuskind und dem Ochs und dem Esel und im Stall und den heiligen drei Königen und dem Stern und überhaupt. Und ja, ich musste zugeben, auf die Idee sind wir gar nicht gekommen. Ne?
Ja, tatsächlich muss ich jetzt dazu sagen, naja, das hat für mich jetzt nicht wirklich etwas von einer Geschichte, weißt du? Wobei,
aber steht doch in der Bibel, weißt
ja,
du? Das ist
und,
also in
und
dem
das ist,
Buch.
Naja, da hast du natürlich recht, lieber Libri, ja. Das Buch der Bücher, du hast recht. Und ich gelobe Besserung und ich habe schon damit angefangen, indem ich mir, oh Wunder, einen Podcast jetzt reinziehe, den ich durch Zufall entdeckt habe. Und zwar wird der von der Chefredakteurin der Zeit, ja, mit ihrer Schwester unter Pfarrerstöchtern. Ja. Herrlich. Und was ich grandios finde, ist, dass die Bibel tatsächlich vom eher literarischen Standpunkt irgendwie mal noch so beleuchtet wird. Also um natürlich auch dieses Thema Glauben daran natürlich auch davon abzuleiten, wie auch immer man will. Aber ich glaube, gerade für so einen gottlosen Gesellen wie mich ist das eine ideale Gelegenheit, weil ich muss auch wirklich sagen, dass die beiden wirklich das sehr gut machen, einen da auch wirklich bei der Stange zu halten. Also ich will da weiterhören. Ich könnte jede Woche was von denen hören, ja. Und ich freue mich schon richtig drauf. Insofern, Leute, solltet ihr auch so wenig bibelfest sein wie ich, wie wir, wie auch immer, dann zieht euch den, ist es eine Idee, ist es unter Pfarrerstöchtern, nicht unter Pastorentöchtern, sondern unter Pfarrerstöchtern. Herrlicher Podcast, und ich hoffe, ja, nächste Woche oder nee. Nein, wir werden sehen. Irgendwann demnächst ist jetzt
kommt bestimmt
ja,
bald
ja,
wieder
ja, kommt
eine neue Folge.
Ja. Genau.
Aber zurück zum Thema. Wir haben ja Weihnachten.
Wir haben Weihnachten und zu
Weihnachten
genau gehört ja auch, also zumindest ja in manchen Haushalten gehören ja auch Weihnachtsbäume. Da haben wir uns ja letztes Mal schon so ein bisschen drüber unterhalten. Wie steht's jetzt bei euch eigentlich? Habt ihr da jetzt das schon so richtig was am Start oder
Advent, der Weihnachtsbaum brennt. Ja, also wir haben dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum, wir haben aber dafür zahlreiche andere Weihnachtsschikanen.
Okay.
Also wirklich tollster Art.
Weil
ich glaube, ich habe ja, genau, ihr habt ja, ich habe das auf Facebook gesehen, ihr habt ja was ganz Tolles, oder?
Ja, was heißt jetzt ganz Tolles? Also, wir haben uns hin und her überlegt, wie wir das nun irgendwie machen. Ja, einerseits irgendwie, die einen Leute sagen, ja, oh, da muss man jetzt nicht irgendwie so einen armen Baum abschlagen lassen, nehmen wir doch was aus Plastik. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich meine, es ist, ich habe durchaus auch schon welche gesehen, die sahen wirklich so naturgetreu aus, dass ich mir, dass ich wirklich nah rangehen musste. Insofern ist es durchaus eine Variante. Aber wir hatten dann doch irgendwie eher so das Gefühl, also wenn überhaupt, dann möchte es schon irgendwie eine Pflanze sein. Aber uns war eben, je länger wir drüber nachdachten, dann eben das auch nicht so ganz wohl, dann irgendwie, ja, irgendwelche abgeholzten Dinger zu machen und haben dann mal so ein bisschen geguckt und Simone ist tatsächlich auf eine Sache gestoßen, hier auch aus Berlin, also insofern auch näheres, ja, die nähere Geschichte für uns irgendwie gewesen. Ja, da werden aus einer Baumschule Bäume, die vorne stand dran krumm, aber sexy sind, über Weihnachten vermietet. Und weil die wohl in einem speziellen Verfahren gezogen worden sind, indem sie also eigentlich immer in immer größer werdenden Töpfen gewachsen sind, ist es so, dass also die Wurzelballen sich da drin gebildet haben und jetzt nicht gekappt wurden, um sie in so einen Topf zu stecken. Insofern ist wohl das Wiederanwachsen mehr oder weniger garantiert und da dachten wir uns, ja, den lassen wir bei uns jetzt wohnen und sehen zu, dass wir ihn dann wohlbehalten wieder abgeben und dann wird er wieder eingepflanzt.
Toll, und könnt ihr dann den gleichen im Zweifel im nächsten Jahr wiederbekommen?
Also den gleichen sicherlich nicht. Wir werden aber, denke ich mal, im nächsten Jahr wissen wir ja dann auch wieder, wo es die Dinger gibt. Und dann, ich denke mal,
der wird so schlimm, so ein Adoptivbaum.
Ja,
so
es wäre schon
immer
cool.
Irgendwie, richtig. Wenn man dann jedes Jahr, und dann wächst der dann auch und dann.
Ja. Vor allen Dingen, ich habe ja, das war auch so witzig, wisst ihr, wir standen da und haben da uns dann eine von den Tannen so ausgesucht, auf so einer S-Bahn-Brücke irgendwie. Und ja, es waren nicht mehr so super viele da, aber wir haben dann einen gefunden und standen dann in der Schlange der Leute, die dann da zur Mietzahlung schreiten sollten. Und hinter uns war eine Familie mit zwei Kindern und ich guckte so den Baum an, meinte, ja, gut, wenn der jetzt bei uns ist, dann braucht der doch auch einen Namen, ne? Wie wär's mit Horst? Und die Kinder hinter uns, ja, wir wollen auch einen Namen geben und...
Sehr süß. Also und Horst ist jetzt, also Horst hat sich gut eingelebt bei euch und ist jetzt zauberhaft geschmückt und
nein, also der steht noch auf dem Balkon, weil wir wollen ihn möglichst kurz wirklich die Wärme hier drin zumuten. Aber man kann ihn ja auch so schon nett angucken, weil er ja direkt auf dem Balkon vorm Fenster steht und da ist es ja auch in Ordnung erstmal.
Aber zur Bescherung kommt er dann rein und wird ein bisschen Atmosphäre.
Ist nicht so wie der GEZ-Mann, der immer draußen rumlungert und nie rein darf. Nee.
Ja, genau. Aber das ist ja so mit den Weihnachtsbäumen, es ist ja gar nicht so einfach, den richtigen Weihnachtsbaum zu finden. Also jetzt werde ich mal hier eine geschmeidige Überleitung zu unserer nächsten Geschichte in Angriff nehmen.
Ich bin echt schon auch wieder gespannt drauf, weil das ist ja was von dir, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, das ist tatsächlich mal was von mir und zwar, aber das ist was total Untypisches von mir. Ich habe ja überlegt, was könnte ich erzählen oder was könnte ich lesen lassen oder wie auch immer. Und ich habe nämlich wirklich also schon recht viele Weihnachtsszenen geschrieben, so in meinen den Jahren, weil ich irgendwie das schön finde und das passt ja auch in fast jedes Setting rein. Und das ist aber jetzt eine total ungewöhnliche Sache, die vollkommen untypisch für mich ist. Das ist eine Kinder-Science-Fiction-Geschichte. Ja, das ist ja per se schon ein Genre, das praktisch nicht existent ist. Ich habe es, glaube ich, erfunden. Und ich habe diese Geschichte vor ein paar Jahren geschrieben, weil so Nichte, Neffen, Patenkinder dann gesagt haben, ja, Tante, du bist doch jetzt Schriftstellerin, können wir nicht mal was von dir lesen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nö. Also in ein paar Jahren könnt ihr das lesen, aber jetzt noch nicht. Und danach, aber mach doch mal. Und habe ich, also long story short, ich habe eine Kindergeschichte geschrieben, eine Kinder-Science-Fiction-Geschichte. Ich hatte ja vor ein paar Folgen schon mal erwähnt, dass ich ja so ein totaler Trekkie bin und dass ich also auch wirklich mein Herz für Science-Fiction schlägt und ich im Grunde am allerliebsten so eine richtig fette Space-Opera schreiben würde. Also mit allem drum und dran. Und falls ich das irgendwann mal tatsächlich in Angriff nehme, das ist jetzt schon eine Figur daraus. Also Tim Lawrence ist 11 Jahre alt. Der lebt mit seinem Papa zusammen. Der Papa ist Captain auf einem Raumschiff und der Tim ist eben auch mit die ganze Zeit, muss er halt durchs All fliegen, wie es halt so ist. Ist aber ansonsten so ein ganz normaler 11-Jähriger, hat einen Hund. Der Hund heißt Rufus und jetzt ist kurz vor Weihnachten und soll eine große Weihnachtsparty auf dem Raumschiff geben, aber man braucht natürlich jetzt auch noch einen Weihnachtsbaum. Und Captain Lawrence hat zu seinem Sohn gesagt, komm, das ist jetzt hier deine erste Außenmission, wir haben hier jetzt einen coolen Planeten gefunden, wir beamen runter und du machst dich jetzt mal auf die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum für unsere Party. Und ich freue mich total, dass ich einen sehr netten Buchblogger und Podcast-Kollegen dafür gewinnen konnte, ein bisschen was aus dieser Geschichte zu lesen. Vielen, vielen Dank, lieber Pero, dass du dir die Zeit und die Mühe gemacht hast.
Ich bin
begeistert.
Genau.
Und ja, dann hört mal rein in die Story Außenmission auf Kuipers 5, Untertitel auf der Suche nach dem Weihnachtsbaum.
Illusion oder Wirklichkeit? Rufus hatte am Rand einer tiefen Senke angehalten. Doch das war keine natürliche Formation, stellte ich mit Kennerblick fest. Vor uns lag ein kreisrunder Krater, der ziemlich sicher durch einen viele Jahre oder gar Jahrhunderte zurückliegenden Meteoriteneinschlag entstanden war. Doch das eigentlich Erstaunliche war nicht der Krater selbst, sondern das, was sich in ihm befand. Ich rieb mir ein paar Mal über die Augen, weil ich einfach nicht fassen konnte, was ich sah. Ziemlich genau in der Mitte stand ein kleines Häuschen, das fast wie unsere Blockhütte in Kanada aussah. Aus dem Kamin dampfte eine kleine Rauchwolke. Offenbar war das Haus bewohnt. Doch von wem? Von irgendwelchen Wesen war keine Spur zu sehen. Dass dies die richtige Gelegenheit gewesen wäre, Dad anzufunken, oder noch besser gleich unser Raumschiff, kam mir erst viel später in den Sinn. Ich war viel zu fasziniert von allem. Denn um die Hütte herum standen die absolut perfektesten Weihnachtsbäume, die ich jemals gesehen hatte. Dichtes grünes Nadelgehölz in allen Größen, zwischen 2 und 15 Metern hoch, schätzte ich. Aber das Tollste war, dass sie alle glitzerten und funkelten. Waren die etwa mit Lichterketten geschmückt? Ohne zu zögern kletterte ich mit Rufus einen schmalen Pfad hinunter. Doch kurz bevor ich unten ankam, stolperte ich und rutschte die letzten Meter auf dem Hosenboden hinab. Ich fiel aber ganz weich in einen Schneehaufen hinein. Als ich mir den Schnee aus dem Gesicht gewischt hatte, leuchteten die Bäume in einer anderen Farbe. Vorhin war es ein silbrig-weißes Funkeln gewesen. Jetzt wechselte es zwischen verschiedenen Rottönen. Total abgefahren. Besonders seltsam war, dass es hier im Krater, obwohl es nach wie vor helllichter Tag war, fast so düster war wie im restlichen Wald. Ich sah nach oben zum Himmel. Die beiden Sonnen waren klar zu erkennen, aber entfalteten hier unten ihre Wirkung nicht. Dafür war der Effekt der Bäume, die jetzt blau schillerten, in diesem Dämmerlicht umso spektakulärer. Dieser Sache musste ich auf den Grund gehen. Ich rappelte mich hoch und sagte zu Rufus, der mit einem ziemlich ratlosen Gesichtsausdruck neben mir stand, »Komm mit, wir finden jetzt heraus, was da los ist.« Mein Terrier wedelte zustimmend mit dem Schwanz und gemeinsam liefen wir in Richtung Hütte. Ich dachte mir, dass ich doch einfach mal fragen könnte, ob ich einen der Bäume für unsere Weihnachtsparty bekommen könnte. Als wir uns jedoch dem Haus näherten, wurde ich schon etwas nervös. Mein Herz fing wie wild an zu klopfen. Was, wenn die Bewohner nicht freundlich waren? Gut, ich hatte Rufus an meiner Seite und Dad hatte gesagt, dass es auf diesem Planeten keine gefährlichen Wesen gab. Aber wusste er wirklich alles? Was, wenn diese Leute heimlich hier waren? Wenn sie Waffen hatten? Dagegen konnte Rufus auch nichts ausrichten. Spätestens jetzt hätte ich Dad Bescheid geben müssen, aber dieser Gedanke war vollkommen aus meinem Kopf verschwunden. Dies hier war mein Abenteuer. Atemlos vor Aufregung klopfte ich zaghaft an der Tür. Nichts passierte. Ich klopfte ein weiteres Mal, diesmal deutlich lauter, doch wieder nichts. Scheinbar waren die Bewohner nicht zu Hause. Ich schlich um die Hütte herum und spähte durch ein Fenster. Viel konnte ich nicht erkennen, außer dass es einen riesigen Kamin gab, in dem ein munteres Feuer prasselte. Ein Tisch war mit den unterschiedlichsten Gegenständen übersät. All das kam mir total bekannt vor. Die Erkenntnis durchfuhr mich wie ein Blitz. Das alles hier erinnerte mich nicht an unser Haus in Kanada, sondern an einen Weihnachtsfilm, den ich gesehen hatte, als ich noch ganz klein war. Da hatte Mama noch gelebt. Ich schluckte heftig, denn es war absolut eindeutig. Das hier war das Haus vom Weihnachtsmann. Die Bäume waren sein Zauberwald und das Zeug auf dem Tisch garantiert die Werkzeuge, die er brauchte, um seinen Rentierschlitten flott zu kriegen. Neue Freunde. Was sollte ich nur tun? Darauf warten, dass der Weihnachtsmann zurückkam und ihn dann um einen Baum bitten? Einfach einen Baum zu stehlen und abzuhauen, erschien mir keine gute Idee zu sein. Mal abgesehen davon, dass ich kein Werkzeug dabei hatte, das hatte Dad in seinem Rucksack, hätte ich den Baum niemals aus diesem Krater schaffen können. Und außerdem klaute man nicht. Selbst Rufus schien ziemlich beeindruckt zu sein, denn er verkniff es sich, an diese Zauberbäume zu pinkeln. Plötzlich knackte es hinter uns und erschrocken fuhren wir beide herum. Allerdings war da nichts. Wobei, doch da war etwas. Eine Spur, die vorher noch nicht da gewesen war. Sah aus wie Fußspuren. Von mindestens 2 Humanoiden, also mutmaßlich menschenähnlichen Wesen. Sie waren plötzlich neben einem der Bäume aufgetaucht. Es schien fast so, als wären die Wesen aus dem Baum gefallen. und führten dann mitten in den Zauberwald hinein. Vielleicht waren das die Elfen? Rufus und ich wechselten einen kurzen Blick. Dann folgten wir beide der Spur. Wir würden das Geheimnis schon aufklären. Die Elfen waren offensichtlich in einem wilden Zickzackkurs davongelaufen und hatten außerdem versucht, ihre Spuren zu verwischen. Wahrscheinlich wollten sie uns abhängen, doch so leicht ließen wir uns nicht abschütteln. Plötzlich waren die Fußabdrücke vollkommen verschwunden. Nichts war mehr zu sehen. Ich sah mich um, konnte aber nichts erkennen. Direkt vor einem ziemlich großen Glitzerbaum endete die Fährte. Die Elfen konnten sich doch wohl nicht in Luft aufgelöst haben, oder? Ich sah mir den Baum genauer an. Er war ziemlich dicht und glitzerte momentan golden. Rätselhaft, denn Lämpchen konnte ich keine erkennen. Das Leuchten erschien irgendwie direkt von den Ästen selbst zu kommen. Einer der Äste wackelte plötzlich ziemlich stark und ich bemerkte etwas, das wie ein schwarzer Affenschwanz aussah. Ohne darüber nachzudenken, griff ich danach und zog daran. Im nächsten Moment plumpste mir etwas vor die Füße. Ich sprang erschrocken zurück und auch Rufus machte einen Satz zur Seite und knurrte leise. Das war eindeutig kein Weihnachtself. Vor mir rappelte sich ein Devianer-Junge auf, der etwa in meinem Alter sein musste. Er sah mich genauso erschrocken an, wie ich wohl ihn. Er hatte eine dunkelrote Haut und sein Haarschopf war genauso schwarz wie sein Schwanz. »Hi«, sagte ich. Etwas Schlaueres fiel mir nicht ein. »Krixen-Krixen-Krixen-Krixen«, krächzte er, und ich verstand kein Wort. Verdammt, warum funktionierte das Übersetzungsprogramm meiner Comwatch nicht? Ich drückte auf dem Minicomputer herum und stellte fest, dass der Monitor schwarz blieb. Na ganz toll, das Ding funktionierte nicht. Doch ehe ich richtig in Panik geraten konnte, denn wie sollte ich denn jetzt Hilfe holen, hopste ein zweites Devianer-Kind aus dem Baum. Diesmal war es ein Mädchen, das ebenso dunkelrote Haut und schwarze Haare hatte wie der Junge. Allerdings war ihr Blick nicht erschrocken, sondern angriffslustig. »Ihr seid vielleicht zwei Idioten«, motzte sie los und funkelte mich und den anderen Jungen gleichermaßen wütend an. Auch Rufus blieb das Knurren im Hals stecken. Der vierbeinige Feigling presste sich nun an mich und lugte hinter meinen Beinen zu den beiden Außerirdischen. »Sprichst du meine Sprache?«, fragte ich und hätte mich gleich darauf dafür ohrfeigen können. Denn besonders clever war das nicht. Wie sonst hätte ich sie denn verstehen können? Und natürlich rollte sie prompt genervt mit den Augen. »Ja, tu ich«, raunzte sie mich an. »Aber nicht besonders gut«, gab sie gleich darauf zu und deutete dann auf ihr Handgelenk. Sie trug eine ähnliche Comwatch wie ich, nur dass ihre zu funktionieren schien. »Du hättest deinen Computer neu kalibrieren müssen«, erklärte sie mir. »Wir haben hier ein Dämpfungsfeld, sodass der Krater nicht entdeckt werden kann.« »Also, ja, das ist«, stotterte ich herum. »Mit so etwas hatte ich im Leben nicht gerechnet.« »Was?«, fuhr sie mich an. »Hat's dir die Sprache verschlagen? Und was machst du überhaupt hier?« »Ich suche einen Weihnachtsbaum«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »Wenn dir keine gute Erklärung einfällt, dann fährst du mit der Wahrheit immer am besten. Das hatte mir Dad schon vor Jahren eingeschärft.« »Einen was?«, sie starrte mich an. »Na, einen Weihnachtsbaum halt. Du weißt schon, da liegen dann an Weihnachten die Geschenke drunter und alle versammeln sich um den Baum und es wird gefeiert.« Mir war schon klar, dass es sich bei Weihnachten um ein Fest der Menschen handelte, aber so ahnungslos konnten diese Devianer doch auch nicht sein, oder? Schließlich waren unsere beiden Völker seit 200 Jahren Verbündete. Andererseits, wenn ich so darüber nachdachte, kannte ich auch kein devianisches Fest. Aber wahrscheinlich hatten die gar nichts in der Art. Oder so. »Aha«, sagte sie schlicht. Sie schien nicht ganz zu kapieren, was ich da erzählte. »Und wie sieht so ein Weihnachtsbaum aus? Genauso wie die Bäume hier. Auch mit dem ganzen Glitzer und so. Meint ihr, ich könnte einen haben?« Immer die Mission im Auge behalten. Auch das hatte mir Dad eingeschärft und mir schien die Gelegenheit günstig zu sein, direkt auf den Punkt zu kommen. Das wilde Mädchen sah das jedoch ganz anders. Spinnst du? Du willst einen von unseren Bäumen haben? Einfach so? Wir wissen doch noch nicht mal, wer du bist und was du mit dem Baum machen würdest, fauchte sie mich an. Stimmt, das ist unhöflich, gab ich zu. Also gut, ich bin Tim Lawrence und wohne im Moment auf dem Raumschiff TSS Rascal Pride, auf dem mein Vater Kapitän ist. Morgen ist der Menschenfeiertag Weihnachten und wir wollen es an Bord ein wenig festlich haben. Daher sind mein Dad und ich vorhin auf diesen Planeten gebeamt, um einen passenden Baum zu finden. Ich hoffte sehr, dass die Auskunft genügen würde. Weil sie zunächst nichts darauf sagte, fuhr ich fort. Das hier ist übrigens mein Hund Rufus. Er ist ein Airedale Terrier und kann sehr gefährlich werden. Eine kleine Warnung konnte schließlich nicht schaden. Allerdings sah Rufus wirklich kein bisschen gefährlich aus, sondern näherte sich schnuppert und freundlich schwanzwedelnd den divianischen Kindern. Verräter. Oh, jetzt kriege ich aber Angst, sagte das Mädchen mit einem leicht höhnischen Grinsen, bei dem sie Zähne zeigte, die locker mit Rufus Gebiss mithalten konnten. Dann tätschelte sie aber meinem Hund auf den Kopf, was ihm zu gefallen schien. Riesenverräter. Und wer seid ihr? Ich fand, das könnten die beiden jetzt ruhig auch mal kundtun. Ich bin Karzxxxlarama und das ist mein Zwillingsbruder Nixxrolz. Was waren denn das für krasse Namen? Die drei Devianer, die bei uns auf dem Schiff arbeiteten, hatten einfacher auszusprechende Namen. Ich versuchte es trotzdem mit einer Wiederholung. Karazala und Nyrollo? Oh Mann, du bist echt ein Komiker. Das K-Mädchen verdrehte schon wieder seine Augen, was echt ein bisschen unheimlich wirkte. Doch jetzt schaltete sich zum ersten Mal ihr Bruder ein. Hallo Tim, sagte er freundlich zu mir. Du darfst uns gerne Kala und Nero nennen. Das ist für euch Menschen leichter auszusprechen. Das hast du nicht zu entscheiden, Kleiner, fauchte Kala nun ihren Bruder an. »Sei nicht so fies«, entgegnete Nero. »Er hat uns doch nichts getan.« »Eben.« Ich war froh, endlich ein bisschen Unterstützung zu bekommen, wobei allerdings diese Kala aussah, als könnte sie es locker mit uns beiden aufnehmen. Was wohl daran lag, dass bei den Devianern die Frauen stärker waren als die Männer. »Was macht ihr denn eigentlich hier?« »Das geht dich gar nichts an«, motzte Kala und warf ihrem Bruder einen warnenden Blick zu, den dieser aber ignorierte. »Wir begleiten unsere Mutter bei einem Forschungsprojekt«, sagte er. »Sie will mehr über die Tierwelt in diesem Wald herausfinden und ist dafür oft tagelang unterwegs. Wir bleiben in der Zeit immer allein hier im Krater.« »Echt? Das ist sehr cool.« Jetzt war ich beeindruckt. Tagelang durften die beiden allein hier in diesem tollen Weihnachtswald bleiben. »Das ist vor allem total langweilig«, mischte sich Kalle ein. »Und der Grund, warum wir ein bisschen mit den Bäumen hier experimentieren.« »Hä?« Das kapierte ich jetzt nicht. »Die experimentierten mit den Bäumen?« »Na, glaubst du, die leuchten von selbst?« fragte sie mich und zuckte nur mit den Schultern. »Keine Ahnung.« Ich erzählte den beiden jetzt lieber nicht von meiner Weihnachtsmann-Theorie. »Nein, das tun sie nicht. Wir haben sie dazu gebracht.« »Krass, und wie?« Jetzt wollte ich es schon genauer wissen. Das wäre der absolute Hit auf der Erde und auf allen Menschenkolonien im All. »Das ist unser Geheimnis«, rief Nero hektisch. Offenbar wollte er um keinen Preis der Welt, dass seine Schwester etwas verriet. »Das darf keiner wissen«, bestätigte sie. »Und es darf eigentlich auch keiner sehen. Was machen wir jetzt mit ihm?«, fragte sie ihren Bruder. »Weiß nicht«, sagte er unsicher. »Ich glaube nicht, dass wir ihn töten sollten.« »Töten? Das war doch wohl nicht deren Ernst, oder?« Langsam wurde ich wieder nervös. Diese ganze Außenmission war vielleicht doch keine so tolle Idee. »Ich werde keiner Seele etwas verraten, das verspreche ich«, rief ich eindringlich. »Wenn Mixicitra das erfährt, sind wir geliefert«, behauptete Nero. »Aber ich werde nichts sagen«, beharrte ich. »Weder meinem Dad noch diesen Myxitrum. Ich schwöre es beim Leben meines Hundes.« »Myxicitra ist unsere Mutter«, gab Kala erstaunlich kleinlaut zu. »Und sie hat uns eigentlich verboten, dass wir die Bäume manipulieren.« »Ich habe eine Idee.« Das stimmte, mir war plötzlich ein echter Geistesblitz gekommen. »Ich bekomme einen Baum von euch und verspreche dafür im Gegenzug, niemandem etwas zu verraten.« Denkst du, wir können ihm vertrauen? Fragte nun Kala ihren Bruder. Ich glaube schon. Immerhin hat er auf das Leben seines Hundes geschworen. Und das macht man nicht einfach so. Nero schien auf meiner Seite zu sein. Jetzt fiel mir auch wieder ein, dass wir mal in der Schule gelernt hatten, dass Devianern ein Schwur aufs Leben heilig war. Das kam mir jetzt sehr gelegen. Ich warf Rufus einen entschuldigenden Blick zu, denn natürlich würde ich niemals das Leben meines Hundes riskieren. Aber wenn es meinem Plan diente, musste es zumindest so aussehen. Ehrlich, ihr könnt mir vertrauen. Die beiden Devianer dachten einen Moment lang angestrengt nach. Schließlich sagte Kala, »In Ordnung, du bekommst einen Baum, aber du darfst niemandem etwas verraten. Das muss unter uns bleiben.« »Ich schwöre«, bestätigte ich ein weiteres Mal. »Bei uns gibt es die Redewendung, dass man sich im Leben immer mindestens zweimal trifft. Und wenn du uns angelogen hast, wirst du das zweite Mal nicht überleben.« In Kalas Stimme lag eindeutig eine Drohung. »Das wird nicht passieren«, beharrte ich. »Ich hätte euch lieber als meine Freunde.«
Okay, ja. Gut, das ist natürlich eine Erklärung, wo die ja teilweise doch recht bunt leuchtenden Weihnachtsbäume so herkommen.
Ich finde schon auch, also ich meine, das, was man halt hier so auf der Erde da irgendwie immer erfährt, das sind ja doch vergleichsweise langweilige Geschichten da so mit Weihnachtsbäumen, oder?
Also ich allerdings, gedacht, ja.
Da geht auch noch ein bisschen mehr. Also insofern, ja, die Geschichte geht dann noch ein bisschen weiter, aber das Wesentliche habt ihr jetzt gehört. Also Tim kriegt seine Weihnachtsparty und die drei treffen sich dann tatsächlich nochmal wieder. Das ist in einer anderen Geschichte. Mhm. Und werden dann also tatsächlich Best Buddies for life.
Das ist sehr,
falls ich, sehr. Falls ich jemals irgendwie diese Space Opera schreibe, mhm, dann...
Da werden die bestimmt drin vorkommen, als Erwachsene dann wahrscheinlich.
Absolut, genau. Genau. Das coole ist der Sache. Plan.
Ja, ja, doch, da kann man drauf aufbauen.
Ja, wenn ich nochmal, ich bräuchte einfach ein bisschen mehr Zeit.
Ach ja, naja, du was, wie viel Worte hast du jetzt gerade in den letzten paar Wochen geschrieben? 100.000 oder?
Nein, nicht ganz so viel, 90.000.
Ja, also, gut.
Ja. Aber,
also fast ja, nichts sozusagen.
Nein, das ist, also ich bin auch tatsächlich, bin ich auch wirklich sehr überrascht, weil das ist nicht so mein normaler Pace, ja, also normalerweise bin ich tatsächlich nicht so so wahnsinnig zackig, aber ich hatte so unfassbar Bock auf diese Geschichte und das ging mir wirklich, also erstaunlich geschmeidig floss es mir aus den Fingern.
Schöne
also
Sache.
Bin gespannt, ja. Ja. Ja, aber es hat nichts mit Weihnachten, wobei es stimmt nicht, es ist tatsächlich, kommt da auch eine kleine Weihnachtsszene vor in dieser Geschichte. Ach, also,
ja, dann das, können wir ja nächstes Jahr.
Naja, eher noch später.
Ich glaub, ach ja, wahrscheinlich,
soll
genau.
Erst, die soll richtig. Erst irgendwie Anfang 2021 soll sie kommen.
Also, ja, ist natürlich klar, da muss man ja immer so einen gewissen Vorlauf beachten.
Genau. Ja, also das schon mal zum Thema Weihnachtsbaum.
Coole Sache.
Haben wir, glaube ich. Was haben wir denn als nächstes? Oh ja. Oh,
ja, ach, ja, ich, ja, jetzt genau, ich wäre muss ja das, dein Gespräch mit Lilly dran. Also wundert euch nicht, wenn ihr gleich Karin noch mal ein bisschen anders klingend hört. Das ist Teil der Aufnahme. Genau. Aber da kannst du ja was drüber sagen.
Ja, ich habe mich mit einer meiner absoluten Lieblingskolleginnen kürzlich unterhalten, mit Lilly Laborde. Ich habe sie ja schon öfter mal erwähnt, dass sie diese tolle Zauberergeschichte schreibt, die ich so sehr schätze, die über die jasperischen Magier zum Café bei Mr. Dalton, nur um noch mal ein bisschen Werbung zu machen. Und Lilly hat sich bereit erklärt, auch zwei kleine Beiträge einzulesen. Und als allererstes hat sie was von dem hochgeschätzten Neil Gaiman am Start. Und da hört ihr jetzt am besten mal selbst rein. Da hat sie mich nämlich wirklich sehr überrascht.
Okay, na dann lass mal hören.
Ja. So, und jetzt bin ich total happy, dass ich meine derzeit aktuelle Lieblingsautorin mir gegenüber sitzen
als habe,
die,
ich habe es
ja schon öfter erwähnt, meine Mega-Lieblingsreihe, die Aspirische Magie, zum Café bei Mr. Dalton schreibt. Und juhu,
man kann's sie gar nicht ist oft genug erwähnen.
In unserer Show heute und
du
wird uns auch ein bisschen was Weihnachtliches bieten. Ich glaube, zwei Sachen sogar. Hallo Lilly.
Hallo, es freut mich, dass ich hier dabei sein darf und natürlich gehen mir solche Worte runter wie warmes Olivenöl. Ich habe auch ein bisschen was mitgebracht, damit es spannend wird und ich habe etwas mitgebracht, was mich total fasziniert hat, als ich es gehört habe selber und zwar von einem meiner Lieblingsautoren, Neil Gaiman.
Ah, Neil Gaiman ist super, ja.
Und er hat eine sehr prägnante Art, er hat einen trockenen Humor, das liebe ich total. Und von ihm habe ich eine sehr, sehr kurze Weihnachtsgeschichte mitgebracht, aber leider habe ich die nicht auf Deutsch gefunden, auf die Schnelle. Aber das heißt nicht, dass ihr die jetzt auf Englisch hören müsst, sondern das heißt, ich muss die jetzt sozusagen Stand-up übersetzen. Deswegen bitte Gnade, wenn es irgendwo wackelt oder hängt.
Na gut, das lassen wir mal gelten.
Wenn ihr bereit seid, dann werde ich jetzt damit beginnen.
Wir sind sowas von bereit.
Leg ich los. Auch.
Gut. Nikolas war älter als die Sünde und sein Bart hätte nicht weißer werden können. Er wollte sterben. Die zwergenhaften Eingeborenen der Arktis in ihren Höhlen sprachen ihre eigene Sprache. Und sie unterhielten sich in dieser zwitschernden Sprache. Sie führten Rituale durch, die er nicht verstand, wenn sie nicht gerade in den Fabriken arbeiteten. Einmal im Jahr zwangen sie ihn und er schluchzte und protestierte in die endlose Nacht. Während dieser Reise würde er neben fast jedem Kind der Welt stehen und eins der Geschenke der Zwerge an der Seite des Bettes hinterlassen. Die Kinder schliefen wie eingefroren in der Zeit. Er beneidete Prometheus und Loki, Sisyphus und Judas. Ihre Strafe war nicht so hart wie seine. Ho, ho, ho.
Großartig. Ja, das ist wirklich super. Aber Neil Gaiman hat es auch drauf.
Er hat es drauf. Er hat einen sehr trockenen Humor und er schafft es, eine andere Perspektive auf eine Geschichte zu bringen, die wir schon unendlich oft gehört haben. Ja. Und ich finde es wirklich so, also wenn ich mir vorstelle, wie lang müsste diese Nacht sein, damit jeder sein Geschenk bekommt.
Und wir reden jetzt, oder Neil Gaiman geht auch nur von einem Geschenk aus und nur von den Kindern. Wenn man das jetzt mal
hochrechnet, ist es ein Job, der muss ja eine endlose Nacht bedeuten. Ja. Oder Magie.
Oder Magie.
Ja.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für diese Geschichte schon mal.
Knirsch, knirsch.
Ja, das ist also, das sozusagen live, eine, wie man so früher im Fernsehen so schön sagte, eine Live-Aufnahme.
Ja, genau, so was Ähnliches jedenfalls. Aber ich fand diese Geschichte von Neil Gaiman wirklich ganz großartig und ich finde, sie passt auch so schön zu meiner Weihnachtsbaumtheorie und sie hat dann, also sie demontiert so ein bisschen den Weihnachtsmann-Mythos und er tut mir jetzt wirklich fast ein bisschen leid. Also, wenn man denn an den Weihnachtsmann glaubt, ich bin ja eher so in der Christkind-Fraktion, aber da ist wahrscheinlich noch mehr Magie dabei oder ich weiß es nicht.
Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass für mich das Christkind in meiner Kinderzeit nie ein Begriff war in dem Sinne. Ja, bei mir kam halt immer nur irgendwie die Tante verkleidet als Weihnachtsmann und das war's dann halt. Ja.
Naja. Ja, so ist das. Aber ich jedenfalls fand ich die Geschichte ganz großartig. Aber Lilly hat noch was anderes dabei gehabt. Sie schreibt nämlich sehr viele Weihnachtsromane. Dieses Jahr leider kam kein neuer, aber ich glaube, ich weiß nicht von wann der ist, ich glaube vom letzten oder vorletzten Jahr, der kam aber dieses Jahr neu nochmal, also in einer Wiederauflage, und heißt Eine Katze namens Christmas, also eine kleine Weihnachtsmieze. Und da liest sie auch ein sehr schönes Kapitel für uns vor.
Na, da bin ich mal gespannt.
Ich auch.
Schornsteinfeger zur Linken 2,0. Am nächsten Morgen verließ ich das Haus mit einer sinnigen Tragevorrichtung, in der die kleine Katze gut in eine warme Decke gepackt versteckt lag, und einem Babyflaschenwärmer, den ich mir bei meiner Nachbarin aus dem dritten Stock ausgeliehen hatte. Ich erreichte auch ohne Zwischenfälle den Schulungsraum und wurde von unserer Ausbilderin darüber belehrt, dass ich alle Prüfungen wegen Nichterscheinens nicht bestanden hätte und deswegen im kommenden Halbjahr die nachfolgenden Kurse nicht würde belegen können. Ich nickte demütig und setzte mich auf meinen Platz neben Janina. Die erste halbe Stunde des Unterrichts ging auch ohne Komplikationen vorbei, dann regte sich etwas in dem Tragebehältnis und obwohl ich versuchte, es durch sanftes Streicheln mit der Fingerspitze zu verhindern, begann meine Kleine unvermittelt ganz kräftig ihren Hunger kundzutun. Dabei klang sie wie eine Babypuppe, deren einförmiges Geschrei man nicht wieder ausgestellt bekommt. Unsere Lehrerin sah zunächst irritiert zu uns herüber, dann machte sie mich als Quelle der störenden Geräusche ausfindig. Ich entschuldigte mich, nahm den Tragekorb und hastete zur Tür, doch dabei musste ich an unserer Dozentin vorbei. Sie sah, wie sich unter der Decke etwas bewegte. Jedenfalls folgte sie mir unmittelbar nach draußen, schloss hinter uns nachdrücklich die Tür und fragte: »Was ist das?« Stammelnd erklärte ich, dass es eine Babykatze sei und sie nicht ohne Futter bleiben könne. »Frau Neumann, ich weiß, dass Sie ein Tierheim betreiben und es ehrt Sie, wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren, aber eine Katze kann aus mehreren Gründen nicht mit hierher gebracht werden. Zum einen lenkt es andere Schüler ab. Zum anderen brauchen wir dann die schriftliche Einverständniserklärung aller Teilnehmer, dass sie nicht unter einer Katzenhaarallergie leiden und damit einverstanden sind, wenn das Tier in den Räumen ist, während unterrichtet wird. Sonst haben wir ein großes versicherungsrechtliches Problem. Außerdem gestattet die Immobilienverwaltung grundsätzlich keine Tiere in diesem Gebäude. Aber sie wird ganz leise sein und es sind nur wenige Tage. Die Dozentin sah mich aus grauen, raubvogelklaren Augen an. Sie können nicht am Unterricht teilnehmen, solange Sie ein Tier bei sich haben. Und nun seien Sie so gut, die Katze nach Hause zu bringen und kommen Sie dann bitte morgen ohne sie wieder her. Damit klinkte sie die Tür auf, verschwand im Unterrichtsraum und ließ mich mit meiner Katze im Gang stehen. Das war ja toll gelaufen. Nun hatte ich die Wahl, die Katze verhungern zu lassen oder meine Laufbahn als Logopädin würde endgültig in den Startlöchern sterben. Nun, ehe ich darüber nachdachte, musste ich erst einmal die leise quäkende Katze füttern. Da ich es mir ohnehin kaum noch mehr mit dem Personal der Schule verderben konnte, setzte ich mich in den Warteraum neben dem Sekretariat und mischte dort das Pulver an, wärmte die Milch und gab meinem Kitten zu trinken. Erst als ich mit all meinen Besitztümern draußen auf der Straße war, kam mir die ganze Misere so richtig zu Bewusstsein. Valentin war nicht greifbar. Sabina hatte ich schon am Morgen angerufen. Sie konnte die Katze morgens ebenso wenig nehmen wie ich. In einen Hauseingang gepresst, damit der kalte Wind das Tragebehältnis nicht so schnell auskühlen ließ, wählte ich die Nummer des einzigen anderen Tierheims der Stadt und bat um Hilfe. Wie ich schon befürchtet hatte, litten sie in der Vorweihnachtszeit jedoch unter Personalmangel wegen Krankheit und hatten gerade selbst zu viele Tiere hereinbekommen. Ich bedankte mich, nahm mein Katzenkörbchen und während ich weiterlief, begannen leise Tränen zu kullern. Sollte ich wegen einer Babykatze meine teure, selbstfinanzierte Ausbildung schmeißen oder riskieren, dass eine kleine Katze jämmerlich einging? Vielleicht schaffte sie es ohnehin nicht. So junge Tiere vertragen es nicht, von der Mutter wegzukommen. Auch wenn man sie gut versorgt, kümmern sie oft und sterben, ohne dass man genau weiß, was den Ausschlag gibt. Kaum hatte ich das gedacht, begannen die Tränen richtig zu fließen und ich hatte keine Hand frei, um sie abzuwischen. Ich bemühte mich, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen und Begegnungen mit Bekannten tunlichst zu vermeiden. Aber wenn man alles verschwommen sieht, ist das gar nicht so einfach. Deswegen fuhr ich wie schuldbewusst zusammen, als jemand meinen Namen sagte. Maurice, warum ausgerechnet er? Ich wollte ihn nicht sehen und ich wollte schon gar nicht, dass er mich sah, jedenfalls nicht verheult. »Hi«, murmelte ich und wollte einfach an ihm vorbeihasten, doch er wich nicht aus, wie ich erwartet hatte, sondern blieb stehen und ich prallte in ihn hinein. »Was ist denn passiert?«, fragte er. Am liebsten hätte ich gesagt, es ginge ihn gar nichts an und er solle sich zum Teufel scheren. Doch als ich das dachte, sprudelte die Geschichte mit der Katze und meiner Schule für Logopädie schon aus mir heraus. »Ach du lieber Himmel«, sagte er, »haben Sie die Katze etwa da drin?« Ich nickte. Daraufhin schob er mich leicht mit dem Ellenbogen nach links. »Trinken wir gerade etwas Warmes in der Bäckerei. Da können Sie mir die Geschichte noch einmal so erzählen, dass ich sie verstehe und die kleine Katze erfriert uns nicht. Die haben es da mollig geheizt.« Beim Gedanken an eine Tasse heiße Schokolade schmolz mein Widerstand. Drinnen gab es zwar nur Stehtische, aber Maurice hatte recht. Es war immer warm dort und es roch zurzeit unwiderstehlich nach Weihnachten, nach frischen Butterplätzchen, Zimt, Nelken und Kardamom, nach frisch gemahlenem Kaffee und Hefegebäck. Maurice ergatterte uns den Tisch direkt an der Heizung und ließ sich dann unsere kleine Erdenbürgerin zeigen. Och, wie winzig! Er betrachtete das kleine Gesichtchen mit den verknäult wirkenden Ohren und fragte, wie heißt sie denn? Ich deutete ein Achselzucken an. Noch gar nicht, ich kam nicht dazu, darüber nachzudenken. Maurice holte uns von der Theke heiße Schokolade und die Weihnachtskrapfen, die es nur hier in dieser Bäckerei gab, bestreut mit einer Mischung aus Zucker und Lebkuchengewürz. Als ich in den ersten kleinen Krapfen biss, fiel etwas von meiner Anspannung von mir ab. Man kann nicht einfach solch wundervolle Gerüche um sich herum haben, seinen Geschmackssinn verwöhnen, gerade angenehm durchgewärmt werden und dabei Sorgen wälzen. Schon gar nicht, wenn auch noch im Hintergrund das Radio leise Songs abnudelt, die man eigentlich schon viel zu oft gehört hat, aber doch unweigerlich mit Weihnachtsstimmung verbindet. Maurice strich der Babykatze über die Nase und die winzige rosa Zunge fuhr aus, leckte über seine Fingerspitze und das Kätzchen begann zu schnurren. Für ein so kleines Wesen war das Schnurren erstaunlich laut und kräftig. Es mischte sich mit dem Lied im Radio »All I want for Christmas is you«. »Da haben wir doch schon einen Namen«, sagte Maurice, »Christmas«. »Das passt doch, schließlich könnte man die Kleine ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk nennen.« »Was meinst du, Christmas? Ist das ein Name, der zu dir passt?« »Da es heute noch schneien soll, können wir dich sogar White Christmas nennen.« Jetzt musste ich doch lachen. Es tat unendlich gut, aus meinem Tran und meinen negativen Gedanken herausgerissen zu werden. Als Geschenk habe ich sie bisher noch gar nicht betrachtet, eher als Bürde. »Sie tragen schon zu viel, ich weiß«, sagte Maurice daraufhin, und aus unerfindlichen Gründen errötete ich, als er mich ansah. »Sie haben ein Erbe angetreten, das mit einer Menge Verantwortung verbunden ist.« Verlegen betrachtete ich die Schokoladentropfen am Rand meiner Tasse. Was sonst hätte ich tun sollen, aber an manchen Tagen ist es, ich kann es schwer ausdrücken. Dann kam das Wort heraus, das mich selbst erschreckte. Ein Albtraum. Maurice nickte, vermutlich. Andere Leute erben Geld, sie haben Arbeit und Verpflichtungen geerbt. Das ist es nicht, aber jetzt mit der kleinen Christmas, es frisst mein Leben, es frisst meine Zukunft, meine Pläne, alles. Wenn ich niemanden finde, der sie vormittags füttert, kann ich nicht zum Unterricht. Und das bedeutet, dass ich die Anerkennung für dieses Halbjahr nicht bekomme. Man darf nur 5 Tage fehlen, ob mit Attest oder ohne. Warum grinste Maurice? War das vielleicht lustig? Ich nehme sie doch, sagte er. Mein Gehirn brauchte mehrere Sekunden, bis es diese Botschaft aufgenommen und verarbeitet hatte. »Aber Sie müssen doch arbeiten.« Er nickte. »Ich muss arbeiten. Aber ich bin als Schornsteinfeger mein eigener Herr. Ich mache meine eigenen Termine und ich kann für die wenigen Tage, die so eine Babykatze alle paar Stunden gefüttert werden muss, ganz einfach alles so terminieren, dass ich Christmas versorge, bis Sie von der Schule kommen.« Ich starrte ihn an und konnte es nicht glauben. Irgendein Weihnachtsengel hatte wohl meine verzweifelten Stoßgebärde gehört und schickte mir einen Schornsteinfeger als Ritter in der glänzenden Rüstung. »Das ist großartig.« »Nein«, sagte Maurice, »das ist selbstverständlich. Wenn man so leicht helfen kann, wäre es unverzeihlich, es nicht zu tun. Und da unser frisch getauftes Katzentier ganz friedlich in seiner Ellenbogenbeuge ruhte und immer noch schnurrte, war es wohl ebenso zufrieden mit dieser Idee. War das nicht wunderbar? Ich würde den Ofen loswerden, noch Geld dafür bekommen. Valentin organisierte ein paar tierheimfreie Tage für mich und nun nahm auch noch Maurice das ausgesetzte Kitten. Mehr konnte ich doch vom Schicksal gar nicht verlangen. Außer, sagte eine leise innere Stimme, Gewissheit über den Tod meiner Schwester, dass die Menschen doch nie mit etwas zufrieden sein können.
Ja, hübsch, oder?
Ja, ja, und auch sowas gehört zu Weihnachten. Im Prinzip dieses Thema so Nächstenliebe und Aufmerksamkeit und so wird immer so auf Weihnachten fixiert. Dabei ist das ja eigentlich eine Sache, die sich mehr oder weniger von selber verstehen sollte, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, eigentlich ja.
Ach, ja.
Und auch das ganze Jahr über, nicht nur zu Weihnachten.
Eben. Richtig. Okay, hm. Ja. Jetzt muss ich mir ein paar Tränchen wegdrücken.
Oh.
Ja, und nun kommen wir Ja, schon zu der ersten Sache, die mal aus meiner Richtung kommt. Und zwar, witzigerweise, habe ich auf der letzten Frankfurter Buchmesse eine liebe Kollegin getroffen. Wir sind so ein bisschen ins Quatschen gekommen. Und als ich ihr dann eben vom Thema Podcast erzählte, das war der Tag, bevor wir unsere Live-Session da irgendwie machen wollten, hatte sie dann auch gesagt, ach Mensch, da komme ich vorbei und vielleicht ergibt sich ja dann da irgendwie was. Aber wir haben uns ja dann dazu viert mit Tim und Andrea so intensiv unterhalten, dass es dazu dann nicht kam. Und dann meinte ich so zu ihr, ach naja, wir werden sicherlich schon mal irgendwie was hinkriegen. Wir machen vielleicht auch so mal irgendwie Live-Gäste. Und als wir dann jetzt in Richtung Weihnachtsfolge unterwegs waren, habe ich sie direkt angesprochen und meinte, Mensch, wie wär's mal mit so einem vorsichtigen Start? Du wärst dann zwar nicht ganz live, aber zumindest mit einer Aufnahme dabei. Ja, und da hat sie direkt zugesagt, weil sie nämlich aus ihrem aktuellen, auch als Hörbuch produzierten Titel Hanover's Blind kleine Geschichte in Form, naja, sagen wir mal eines Schulaufsatzes mehr oder weniger, auch für einen Adventskalender produziert hat und den wird sie uns dann jetzt gleich mal einlesen.
Klingt spannend.
Ich denke mal, es ist auf jeden Fall ein bisschen die ernstere Richtung.
Okay.
Wenn ich mal erwachsen bin. Meine Hausaufgabe ist es, einen Aufsatz darüber zu schreiben, wie Weihnachten wird, wenn ich erwachsen bin. Erst hatte ich keine Ahnung, wie ich mir Weihnachten in 10 Jahren vorstelle, aber mein Klavierlehrer hat gesagt, ich soll das Weihnachten von früher und das von heute aufschreiben. Dann würde ich schon auf eine Idee kommen. Also fange ich jetzt an. Ich bin Adam und ich habe mich schon immer auf Weihnachten gefreut. Es war ein Tag, an dem die ganze Familie Zeit hatte und zusammen war. Papa musste sonst immer arbeiten, sogar an Feiertagen. Aber Weihnachten war ein Feiertag, der sogar seinen Bossen wichtig war. Also wachte ich am 24. Dezember auf und wusste, wir sind alle zusammen. Mama ist immer gut vorbereitet und hat die Einkäufe schon in der Woche davor erledigt. Deshalb ist auch sie nicht weg und beschwert sich nicht über den Trubel in der Innenstadt. Der Weihnachtsmann hat die Geschenke gebracht, als ich noch kleiner war. Es roch nach Kakao und Plätzchen und meine Eltern haben mit mir Gesellschaftsspiele gespielt. Den ganzen Tag lang, bis wir dann als Familie gekocht haben. Dann durfte ich dabei immer helfen und am Ende hatten wir ein köstliches Mahl. Ich durfte mir immer wünschen, was es zum Essen gab. Papa und Mama sagten mir, ich dürfte was aussuchen, weil ich das einzige Kind war und sobald ich ein Geschwisterchen haben würde, dürften wir jedes Jahr abwechselnd entscheiden. Aber inzwischen bin ich älter geworden und ich weiß, dass ich nie ein Geschwisterchen haben werde. Ich habe es durch die Schlafzimmertür gehört, dass Mama über Monate geweint hat, nachdem sie schwanger war und kein Kind gekommen ist. Das passiert nie, haben meine Freunde in der Schule gesagt. Wenn eine Mama schwanger ist, ist ein Kind im Bauch. Nach 9 Monaten kommt das Baby zur Welt und man ist plötzlich ein großer Bruder, haben sie gesagt. Aber ich weiß inzwischen, dass das nicht stimmt. Heute weiß ich auch, dass ich das Essen nicht auswählen darf, weil ich das Kind bin und etwas zu sagen habe. Kinder dürfen eh nie wirklich etwas entscheiden. Ich soll es tun, weil meine Eltern sich nicht einig werden. Mein Papa hasst Kartoffelsalat und meine Mutter isst keine Ente und auch keine Gans. Mama isst gar kein Fleisch. Das ist gesund, sagt sie. Aber Papa sagt, ich muss trotzdem Fleisch essen, weil er Fleisch isst und ein Mann ist. Und aus mir soll auch einmal ein Mann werden, also esse ich, was ich bekomme. Auch die Geschenke werden nicht mehr vom Weihnachtsmann gebracht. Vorletztes Jahr hat Mama noch welche mitgebracht, als sie uns besuchen kam. Aber als sie dann, als ich schon im Bett war, mit Papa geredet hat, ist Weihnachten kaputt gegangen. Sie sagen, ich bin nicht schuld, aber ich habe es gespürt. Und ein bisschen gelauscht. Es geht um meine blöde Krankheit. Ich brauche nicht nur eine Brille, sondern inzwischen auch so einen blöden Stock. In der Schule habe ich einen Mobilitätstrainer, damit ich mich orientieren lerne. Voll bescheuert. Ich weiß, wie die Schule aussieht. Wieso muss ich jetzt auch noch lernen, wie sie sich anfühlt? Meine Krankheit ist wie jede Woche Strafarbeit. Seit dem Streit an diesem einen Weihnachten kommen Geschenke mit der Post, sind tagelang unterwegs und schon Anfang Dezember im Haus. Papa tut so, als würde ich das nicht merken. Aber ich bin doch nicht doof. Ich sehe in seinem Kleiderschrank, dass meine Geschenke von Mama und Oma da sind. So ist meine Mutter. Sie will auf keinen Fall, dass meine Geschenke zu spät kommen. Deshalb schickt sie sie schon im November. Letztes Jahr habe ich Papa am Telefon gehört, wie er mit Mama telefoniert hat. Sie wollte sicher gehen, ob er auch nett zu mir ist und ob es mir gut geht, und er hat bei jeder Antwort geseufzt. Als würde er etwas Schweres heben, als wäre es eine Belastung, auch nur ein Wort mit Mama zu reden. Ich verstehe Erwachsene nicht. Es geht bei Weihnachten darum, dass eine Familie zusammengehört. Und nur weil meine Schwester oder mein Bruder, was auch immer es geworden wäre, nicht zur Welt gekommen ist, feiern wir jetzt nur noch zu zweit. Papa liest in der Zeitung, während ich Geschenke auspacke. Er hilft mir dann dabei, Spielzeug zusammenzubauen. Und das ist mein Highlight am Weihnachtsabend. Denn ich weiß, ich werde ein Jahr allein spielen müssen, bis er wieder etwas mit mir zusammen macht. Wenn ich erwachsen bin, will ich zurück nach Hannover. In Hannover war Weihnachten jedes Jahr gut. Erst in Cambridge ist alles kaputt gegangen. Erst in Cambridge bin ich krank geworden. Und in Hannover werde ich eine eigene Wohnung haben als Erwachsener. Und dann müssen meine Eltern zu mir zu Besuch kommen, um Weihnachten zu feiern. Es gibt dann kein Schlafzimmer für sie, in dem sie streiten und weinen können. Ich werde erfolgreich und vielleicht sogar ein bisschen berühmt. Keiner wird sagen, dass ich etwas nicht kann, weil ich behindert bin. Und ich werde viele Freunde haben, die dann wie Brüder und Schwestern für mich sind. Dann wird Weihnachten wieder gut.
Ja.
Ja, puh.
Es ist schon ein ganz schönes Brett, finde ich. Ich habe die Geschichte ja auch jetzt gerade zum ersten Mal komplett gehört, mhm. wie einem dann so langsam aber sicher der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ja,
wirklich,
und man erst merkt, wo es hingeht, ist, ja. Und ich kann auch direkt schon mal dazu sagen, kleiner Vorgriff auf nachher, der eine oder andere kann sich möglicherweise über die gesamte Geschichte von Anne Was Blind freuen in der Hörbuchfassung, aber da werden wir nachher nochmal kurz drauf eingehen.
Ja, das, es ist ja Weihnachten und da gibt's Geschenke. Ein kleiner Spoiler-Alert.
Genau.
Nein, aber das war wirklich, fand ich jetzt auch sehr, sehr, sehr berührend und ja, eine nicht ganz so zuckersüße Weihnachtsvariante, aber eine, die vermutlich realistischer ist als viele andere, leider.
Ja, dann warten mal ab, was jetzt noch kommt. Ja, also... Als nächstes kommt eine Kurzgeschichte einer sehr lieben Kollegin, die ich schon, also autorentechnisch, seit ewigen Zeiten kenne. Es sind schon über 7 Jahre, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Mhm. Und wir haben eine ganze Weile lang wirklich ja gerne und viel irgendwie zusammengearbeitet. Ich habe sie dann auch mal besucht zu Hause. Und sie hat wirklich sehr... interessante Bücher geschrieben, wo sie so dieses Thema naja, auch Verlust und Spiritualität und aber auch dann wieder in Geschichten so verpackt hat, wo dann auch quasi so fast so Bridget Jones-artige Geschichtsteile dabei sind, wo ja, wo du eigentlich ständig immer wieder so ähnlich wie bei Tatsächlich Liebe, wir hatten es ja letzte Woche, irgendwie auch dann immer wieder ein bisschen rausgeholt wirst, um dann auch wieder nochmal so einen anderen Weg irgendwie zu gehen. Und wir haben damals mit der Vereinigung, in der wir beide zusammen waren, die E-Writers, haben wir tatsächlich einen kleinen Kurzgeschichtenband von 17 Geschichten der Mitglieder da mal eingestellt. Dummerweise ging das eben nicht dauerhaft kostenlos. Wir hatten es damals eben wenigstens für ein paar Wochen oder Monate kostenlos einstellen dürfen. Und ja, das sollte damals dann unser Weihnachtsgeschenk an Leser sein, weil da sind wirklich extrem unterschiedliche mit Weihnachten befasste Geschichten drin. Ja, und das ist eine der Geschichten, wo ich wirklich sagen muss, die hat mich unter allen den Geschichten so dermaßen berührt, dass ich mir gesagt habe, das möchte ich unbedingt hier auch dabei haben, auch wenn es jetzt ganz und gar nichts Zuckersüßes, Lustiges ist. Und ja, sie hat mich dann auch gebeten, dass ich es einlese, weil sie sich da so ein bisschen zu nah dran gefühlt hat, auch wenn das eine fiktive Geschichte ist. Aber ja, auf jeden Fall bat sie mich noch zu sagen, dass es also quasi eine eindringliche Warnung vor ja zu starker Verbitterung oder Hoffnungslosigkeit ist. Und dementsprechend, ja, jetzt geht's los. Schnall dich an.
Ich schnall mich an, ja.
Die Sanduhr. 4 Monate ist es jetzt her, dass sie dich für tot erklärt haben. Offiziell. Seit diesem Tag stirbt meine Seele von Minute zu Minute. Es ist so leer ohne dich. Wie soll ich weiterleben, wenn du nicht nach der Arbeit zu mir nach Hause kommst? Seit über 30 Jahren koche ich für uns eine Kanne Kaffee zum Feierabend. Genau um 16.15 Uhr pfeift der Wasserkessel. Dann nehme ich ihn vom Herd, benutze den Topflappen, den du mit deinen großen Männerhänden gehäkelt hast, nur um mir zu beweisen, dass du das kannst. Dann gieße ich das kochende Wasser in den Filter. Langsam tröpfelt der braune Aufguss in die Kanne und verbreitet seinen herrlichen Duft in der Küche. Um 16.30 Uhr, mal ein wenig früher, mal ein wenig später, stehst du dann in der Tür und strahlst mich an. Zuerst gibst du mir einen Kuss, dann setzt du dich an den Tisch und bekommst die erste Tasse aus der Kanne, die ihre Kaffeewärme in den Raum abstrahlt. Du magst keine Thermoskannen. Wir nehmen die blau geblümte Porzellankanne. Oder sollte ich lieber sagen, wir nahmen? Das kommt der Realität sehr viel näher. Zu nah. Seit du verschwunden bist, habe ich keinen Kaffee mehr gekocht. Warum musstest du dich unbedingt an dieser Suchaktion im Berg beteiligen? Konntest du das nicht den jüngeren Männern überlassen? Aber so bist du nun mal. Nein, so warst du. Sie haben dich für tot erklärt. Langsam sollte ich anfangen, es als Gewissheit hinzunehmen. Die Zeit verrinnt quälend langsam. Noch langsamer verrinnt sie in der Sanduhr, die ich zeichnete. Ich trete an die Staffelei und betrachte gleichgültig das Bild. Da ist sie, meine Lebenszeit. Sie verrinnt. Weil ich es so will. Die Sandkörner sind im Grunde keine. Ich habe Glasscherben und Dornen auf die Leinwand gebannt, weil es sich genau so und nicht anders anfühlt. Stück für Stück zerschneiden sie mein Herz, mein Lebenswillen. Ich habe alles genau geplant für den Moment, wenn das letzte Korn durch die Mitte rinnt. Seit Wochen schon ist sie immer an meiner Seite. Ich nenne sie die graue Dame. Sie hat sich irgendwie hier eingeschlichen. Beobachtet mich, kommentiert, was ich tue, und sei es noch so banal. »Wozu machst du das?«, fragt sie mich, wenn ich mir ein Butterbrot streiche. »Das hat doch eh keinen Sinn.« Wenn ich ihr zu entfliehen suche und durch die nächtliche Stadt laufe, immer voran, ein Schritt nach dem anderen, egal wohin, Hauptsache weg, 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 dann läuft sie neben mir her, flüstert hämisch in mein Ohr. »Er ist weg, 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 für immer.« Sie ist genauso grau und böse wie der Sand in der Uhr. Aber sie kommt nicht mit auf die Leinwand, das erlaube ich ihr nicht. So viel Kraft hat mein Herz noch. Auf meinem Weg, den ich so beharrlich beschreite, wenn ich nachts nicht schlafen kann, liegt die Heiliggeistkirche. Im Schaukasten hängt ein Plakat, das Wunder der Weihnacht. Drumherum haben sie bunte Kinderzeichen aufgehängt. Sie haben gemalt, was sie sich erhoffen. Aber es gibt keine Wunder. Es hat ihnen noch niemand die Wahrheit gesagt. Die ganze, bittere, hässliche Wahrheit. Wunder gibt es nicht. Ich werde morgen sogar zur Kirche gehen und den Gottesdienst besuchen. Schließlich ist dann Heiligabend. Ich weiß, was ich gehört. Und ich weiß auch, was die Nachbarn sagen werden, wenn ich dann, nach weiß Gott wie vielen Tagen, gefunden werde. In meiner Küche werde ich liegen. Ich nehme jedenfalls an, dass ich vom Stuhl fallen werde und auf dem Boden liege, wenn sich die Wirkung einstellt. Auf dem Tisch wird die blaue Kaffeekanne stehen und 2 Tassen. Ich habe sogar einen Kuchen gebacken, ein letztes Mal Idylle. ein letztes Mal Kaffee. Und dann, wenn Gott gnädig ist, dann bin ich bei dir im Himmel. Denn du kannst nur dort sein, Seite an Seite mit den Engeln und Heiligen. Du warst immer ein guter Mann. Der Beste. Ich greife zur Zeichenkohle und füge noch einige Nägel und Reißzwecken in die Sanduhr ein. Eigentlich dürfte ich sie gar nicht Sanduhr nennen. Schmerzuhr treffe es besser. Im oberen Teil der Uhr radiere ich einiges aus. So viel Zeit bleibt mir ja gar nicht mehr, dass dieser Sand der Trostlosigkeit auch noch verrinnen könnte. Dann lege ich alles beiseite und gehe schlafen. Diese Nacht schlafe ich tief und fest. Am Morgen des 24.12. erwache ich seltsam ausgeruht. In mir macht sich eine verquere Art der Heiterkeit breit und füllt mich aus. Nur nicht dieses rhythmisch schlagende Loch in meiner Brust, das einmal ein lebendiges rotes Herz war. Bald, bald bin ich bei dir. Wenn du nicht zu mir nach Hause kommst, dann komme ich eben zu dir. Ich lache hysterisch auf. Warum bin ich nicht schon eher darauf gekommen? Es ist doch so einfach. Ich bleibe einfach im Bett liegen. Im Haus ist es kalt. Ich mag nicht aufstehen und das Herdfeuer anzünden. Die Zeit verrinnt. Auf dem Bett sitzt am Fußende die graue Dame und schaut mich triumphierend an.
Ich sagte dir doch, dass alles keinen Sinn mehr hat. Wenn du pünktlich zum Gottesdienst kommen willst, musst du dich anziehen.
Sie hat recht. Ich muss wohl wieder eingeschlafen sein. Ein Blick auf meinen Wecker zeigt mir, dass ich mich sogar beeilen muss. Ich ziehe meine guten Sachen an, dann gehe ich in die Küche und heize ordentlich ein, mahle die Kaffeebohnen. Ich decke festlich den Tisch und stelle auch den Kuchen hin. Es ist sein Lieblingskuchen. Dann werfe ich einen letzten Blick auf diese sinnentleerte Idylle und nicke. Ja, das habe ich gut gemacht. Als ich meinen Mantel überziehe, werfe ich einen Blick zurück und merke, dass sich etwas verändert hat. Die Staffelei steht nicht dort, wo sie gestern noch stand. Sie ist um einen halben Meter verrückt. Wie kann das sein? Dann setzt mein Herzschlag aus. Für einen schrecklichen Moment steht die Welt still. Die Sanduhr. Es ist funkelnder, goldener Sand darin. Der Sand ist fast vollständig im oberen Teil der Sanduhr. Wo ist mein Bild? Das ist nicht das, was ich gemalt habe. Und doch, ich sehe den schwarzen Daumenabdruck, den ich dort aus Versehen hinterlassen hatte. Den kann niemand fälschen. Oder doch? Wer ist heute Nacht in meinem Haus gewesen? Niemand, flüstert eine garstige Stimme in mein Ohr. Und ich stimme ihr zu. Vermutlich bin ich nur psychotisch geworden. Wahnsinnig. Oder was auch immer. Ich nehme meinen Hausschlüssel und verlasse mein Haus. Fliehe förmlich. Der Weg zur Kirche ist nicht sehr weit. Das Portal steht weit offen für die armen und reichen Sünder dieser Stadt. Helles Licht scheint auf den verschneiten Vorplatz. Eine sorgsam geschmückte Tanne steht im Eingang und verbreitet eifrig Weihnachtsstimmung. Ihre Strohsterne mit Goldfarbe betupft, leuchten so wie der goldene Sand auf dem Bild in der Küche. Aber ich weiß ja, das ist nicht die Realität. Meine Sanduhr enthält nichts als schwarzen Schmerz, und ich danke Gott von Herzen, dass heute die letzten Scherben durch mein armes Herz rennen. Ich nehme in einer der Kirchenbänke Platz. Die Kirche füllt sich zunehmend. Zwei Reihen vor mir sitzen die Nachbarn. Sie haben mich nicht bemerkt. Ich höre, wie sie tratschen. Sie reden über den neuen Pfarrer.
Hast du schon von dem Mann gehört, der bei ihm heute aufgetaucht ist? Seine Haushälterin Hilde hat es mir erzählt. Ganz heruntergekommener Typ, völlig verwirrt, wusste nicht mal seinen Namen. Er hat heute Morgen an seine Tür geklopft und immer nur gesagt, ich habe hier geheiratet. Der Pfarrer wollte ihn nicht von der Tür weisen, weil Weihnachten ist, sagt die Hilde. Er hat ihm sogar was zum Anziehen geschenkt. Nach den Festtagen will er anfangen, Erkundigungen einzuziehen, der Herr Pfarrer. Aber ich glaube ja, der ist ein ganz raffinierter und hat sich bloß eingeschlichen ins warme christliche Nest dieser Penner.
Wichtigtuerisch nickt sie ein paar Mal mit dem Kopf, so dass ihr Doppelkinn wackelt. Ich konnte die Frau noch nie leiden. Plötzlich fällt ihr der Kiefer runter und sie starrt unentwegt in den Gang, als würde dort der Leibhaftige selbst stehen. Ich drehe mich um, weil ich wissen will, was sie zum Schweigen gebracht hat. Dort steht der neue Pfarrer. Und neben ihm stehst du. Habe ich es nicht gesagt?
Wow.
Es hat mehrere Anläufe gebraucht, bis ich das gescheit lesen konnte. Ja. Ja. Und ich kann so ein bisschen nachvollziehen, dass sie als Schöpferin der Geschichte sich ja noch ein bisschen näher dran gefühlt hat.
Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen.
Aber ich finde, krass, auch so etwas gehört durchaus dazu, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Leute gibt, die gerade in so einer Zeit mit vielen irgendwie schwierigen Sachen irgendwie zu kämpfen haben. Und dann kann man immer nur hoffen, dass es für die auch irgendjemanden gibt, der ihnen dann wieder was Positives zeigt oder gibt.
Ja, also ich muss ja sagen, ich glaube tatsächlich an Wunder. Also ich, auch wenn ich schon ganz oft das Gegenteil mehr oder weniger erlebt habe, aber ich bin total überzeugt davon, dass es Wunder gibt.
Also irgendwie, ich meine, das haben ja inzwischen alle Hörer schon mitbekommen, so wirklich mit der Religion oder so habe ich es nicht. Aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass es so ein paar Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die sich einfach nicht erklären lassen. Hm. Kann man auch Wunder nennen.
Wie auch immer, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, man muss es auch gar nicht bezeichnen, aber es gibt solche Sachen. Ja, sehr schön. Also, puh, damit habe ich jetzt auch echt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Mhm. Ja, wenn es dann so plötzlich irgendwie einmal von der anderen Seite überrascht, ja. Aber ich sage jetzt mal, wir machen jetzt Kontrastprogramm. Und deswegen kommt jetzt eine andere Kollegin zu Wort, die es auch tatsächlich selber eingelesen hat. Und witzigerweise ist auch das eine Geschichte aus diesen E-Writers Weihnachtsgeschichten, nämlich von der lieben Daniela Rohr, die eigentlich auch ganz andere Sachen gemacht hat. Wenn ich mich recht erinnere, hat sie Drehbuch studiert in irgendeiner Form und dementsprechend ist sie wohl auch eine der Mega-Plotterinnen par excellence, also so nach dem Motto 3 Meter Tapete und jedes Kapitel in Szenen und alles drum und dran, also wohl total akribisch cool. unterwegs sie ist auch diejenige, die, ich weiß nicht, da haben wir, glaube ich, bei dem Reihenthema schon drüber gesprochen, diese Space Opera von Kiki Blue irgendwie am Start hat, und ich finde die ja also auch genial und dementsprechend sollte man sich das durchaus mal reinziehen. Teile davon gibt's, glaube ich, sogar bei ihr auf der Website. Die werden wir einfach mal mit verlinken. Der geneigte Hörer, Leser, Leserin, Hörerin da gerne mal rüberhüpfen und mal schauen, ob das was Gescheites irgendwie ist. Ja, wir hören jetzt etwas, wovon ich weiß, passt auch wieder zu unserem Thema von letztens. Ich weiß, dass es eine lustige Geschichte ist, aber ich kenne sie nicht mehr. Was ich aber von dem kleinen bisschen reinhören jetzt schon so mitgekriegt habe, passt die, glaube ich, wunderbar zu der Außenmission auf Kuiper 5. Nur in einer Art und Weise, wie du es vielleicht jetzt nicht dir vorgestellt hast. Dann wollen wir mal schauen, oder?
Dann schauen
hast
wir mal
du Lust?
Unbedingt. Ja, also mehr als Lust. Ich bin gespannt.
Der tanzende Weihnachtsbaum von Daniela Rohr. Unsere eigene Baumspitze gefällt mir besser. Sabine stemmte ihre Arme in die Hüfte und warf ihrem Gatten einen missbilligenden Blick zu. Karl-Heinz vermied den direkten Augenkontakt zu seiner Frau. Stattdessen prüfte er mit seinem über die Jahre verfeinerten Kennerblick die stachelige, silbrig glänzende Kugel auf der Spitze des Tannenbaums. »Ich finde sie eigentlich ganz nett. Mal was anderes.« Er zuckte möglichst unbekümmert mit den Schultern und wandte sich wieder seiner Frau zu. Wir müssen ja nicht jedes Jahr den Stern von deiner Mutter oben drauf setzen, oder? Seinem bemühten Lächeln fügte er noch schnell ein charmantes »Hm, Schatzi« hinzu. Doch statt des erhofften »Na meinetwegen« kassierte er von seiner Frau nur ein grimmiges Kopfschütteln.
»Mach das Ding ab!« Sabine schnappte sich beiläufig den tanzenden Tannenbaum und schlurfte durch die Küche Richtung Hausflur. Der tanzende Tannenbaum war ein plüchiges Figürchen, das die Hüften schwang, sich drehte und Jingle Bell Rock trällerte, wenn man daran vorbeiging.
»Ich stell schon mal das Kinderfrühwarnsystem auf!« Karl-Heinz schnaufte enttäuscht. Er hatte sich so gefreut, beim Einkauf des Tannenbaums eine Baumspitze umsonst ergattert zu haben, denn er liebte Gratisbeilagen. Sobald es irgendwas umsonst dazu gab, konnte er nicht widerstehen. Gratis Kartoffelschäler beim Kauf von 4 Sack Kartoffeln? Dann gab es eben eine Woche lang selbstgemachte Pommes, Bratkartoffeln, Backkartoffeln, Kartoffelsalat, Kartoffelklöße, Salzkartoffeln und Kartoffelpüree.
Sabine jedoch stemmte jedes Mal ihre Arme in die Hüfte und schüttelte wortlos mit dem Kopf, wenn er wieder irgendwelchen Schrott angeschleppt hatte. Der billige Kartoffelschäler war längst in die Mülltonne gewandert, zusammen mit all den anderen Gratisbeilagen. Karl-Heinz bemerkte das ohnehin nicht, denn die Begeisterung für seine neueste Errungenschaft hielt in der Regel nicht länger als eine Woche. Doch jetzt, frisch vom Feld, sprühte er noch voller Begeisterung für sein aktuelles Schnäppchen.
»Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock«, ertönte plötzlich Bobby Helms Singsang aus dem Hausflur.
Karl-Heinz mochte das Lied nicht, aber Sabine war ein absoluter Fan, also befand er sich in der Minderheit. Verärgert schlurfte er zu seinem stummen, dafür beachtenswert großen Tannenbaum, stellte die kleine Trittleiter davor und stieg auf die oberste Stufe. Die Tanne ragte bis knapp unter die Decke hinauf, und Karl-Heinz zählte nicht zu den größten seiner Art. Deswegen stellte er sich auf die Zehenspitzen, streckte seinen Arm in die Höhe und griff nach der stacheligen Kugel, die sich erstaunlich weich anfühlte und wie ein glitschiges Stück Seife aus seinen Fingern glitt. Plötzlich spürte er, wie ihm die Leiter unter den Füßen wegriss. Er taumelte erschrocken und versuchte, sich an den Verästelungen des Baumes festzuhalten. Doch er griff daneben, verlor den Halt und stürzte mit einem lauten zu Boden.
»Scheiße!«
»Karl-Heinz, wirst du wohl!« brüllte Sabine aus der Küche. »Die Kinder könnten dich hören!«
»Ja, mir geht's gut, Schatzi. Danke der Nachfrage«, brummte er angefressen und rappelte sich auf. Der Tannenbaum raschelte kurz mit den Ästen und Karl-Heinz blickte erschrocken hinüber. Ob er bei seinem Sturz einen Zweig abgebrochen hatte? Besorgt umrundete er die stattliche Tanne und prüfte jeden einzelnen Ast. Es schien alles in Ordnung, sogar sehr in Ordnung. Nicht eine einzige Nadel hatte er mit sich gerissen. Erstaunlich, dachte er. »Das ist mal Qualität.« Bobby Helms Jingle Bell Rock verstummte wieder und schaffte Platz für Sabines klirrende Geräuschkulisse aus der Küche. Saftiger Bratenduft zog ins Wohnzimmer hinüber und ließ Karl-Heinz für einen Moment genussvoll erstarren. Er stellte die Trittleiter wieder zurecht und kletterte erneut hinauf.
Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock.
»Sabine!« Die schlurfenden Schritte seiner Frau hechteten in den Flur.
»Nur die Katze«,
rief sie, und Karl-Heinz nickte beruhigt. Er widmete sich wieder dem Baum und griff nach der Kugel, als ihm plötzlich ein Zweig seitlich durchs Gesicht klatschte. Karl-Heinz, von der Schelte des Baumes so erschrocken, dass er einen Schritt zurücktrat, erkannte zu spät, dass pure Luft sein Gewicht nicht tragen würde, und stürzte rücklings von der Trittleiter. Diesmal jedoch verkniff er sich den Wutschrei und starrte nur verdattert auf den sperrigen Baum.
»Was schaffst du denn?« Sabine stand in der Tür und musterte ihren Mann mit hochgezogenen Augenbrauen,
während
die getigerte Katze um ihre Beine strich.
»Hast du etwas schon getrunken?«
»Was? Nein!«
»Soll ich den Baum schmücken?«
»Nein, nein, ich mach das schon, nur...«
»Nur was?«
»Die Baumspitze hängt irgendwie fest.« Sabine beäugte ihn mit ihrem »Verarschen kann ich mich selber, aber ist schon okay, mein Schatzblick«, seufzte resigniert und stapfte zurück in die Küche, dicht gefolgt von ihrer Mietz.
»Dann häng aber bitte das Staniolamette auf und nicht das billige Kunststoffzeug.«
Karl-Heinz erhob sich mühsam und blickte misstrauisch zum Baum hinüber. Er hätte schwören können, dass da eben jemand gekichert hatte. Ob die Kinder die Treppe hinuntergeschlichen waren? Immerhin grenzte die Wohnzimmerwand an den Flur und der Baum stand genau vor der Tür zur Treppe, um zu verhindern, dass die kleinen Belger einen heimlichen Blick riskierten. Denn auf diese Weise mussten sie erst durch die Küche und an Sabine vorbei, die sie dank des tanzenden Tannenbaums schon vom Flur aus hören würde. Vorsichtshalber verschloss er die Tür zur Küche. »Sicher ist sicher«, dachte er und atmete entschlossen durch. »Dann mal los.« Eifrig durchsuchte er den Karton mit Weihnachtsdekoration und entschied sich für ein paar rote Christbaumkugeln, die kostbaren aus Glas, natürlich von Sabines Mutter. Er hängte die ersten 4 Kugeln an die Äste, betrachtete zufrieden die symmetrische Anordnung, drehte sich um und fuhr erschrocken zusammen, als hinter ihm das unverwechselbare Klirren zersplitternden Glases erklang.
3 von 4 Kugeln lang, zerbrochen auf dem Boden. Kaputt. Einfach vom Baum gefallen. Fassungslos starrte er auf den Scherbenhaufen. »Das gibt's doch nicht«, grummelte er im Flüsterton und schielte besorgt Richtung Küchentür. Doch Sabine hatte wohl nichts gehört. Die wertvollen Christbaumkugeln ihrer Mutter. Nicht, dass sie das noch persönlich nahm. Karl-Heinz beugte sich hektisch zu den Glasscherben hinunter und sammelte die Einzelteile auf, als er aus den Augenwinkeln eine flüchtige Bewegung registrierte. Einer der Äste entledigte sich gerade der letzten Glaskugel, doch Karl-Heinz reagierte schnell genug und fing sie auf. Allerdings taumelte er vor Schreck zurück und landete schon wieder auf seinem Hinterteil. Hatte sich der Baum etwa bewegt? Also richtig bewegt? Ganz von allein? Ängstlich blickte er die grünen Tannennadeln hinauf, als ihn plötzlich etwas in die Seite schubste. Er zuckte zusammen und blickte über die Schulter Richtung Boden. »Miau«, brüllte ihn die Katze fordernd an und stupste ihm erneut mit dem Kopf in die Seite. Karl-Heinz atmete erleichtert aus und strich dem hungrigen Quälgeist übers weiche Fell. »Na komm, Mietz«, schwerfälliger als ihm lieb war, stand er auf, hob die Katze hoch und trug sie Richtung Küche. Die unversehrte Kugel legte er vorsichtshalber auf dem Esstisch ab. Schwungvoll öffnete er die Tür, warf die Katze behutsam in die Küche, sog flüchtig den deftigen Geruch des Gänsebratens in die Nase und zog sich hastig wieder zurück. Die Tür war schnell genug zugezogen, bevor Mietz zurück ins Wohnzimmer stürmen konnte. »Fütter mal die Katze«, rief Karl-Heinz durch die geschlossene Tür und fügte seinem fordernden Ton noch ein freundliches »Bitte« hinzu, dicht gefolgt von einem »Danke, Schatz«. Er schnaufte erschöpft, rieb sich den schmerzenden Rücken und blickte auf die unversehrte Kugel, die er auf dem Tisch abgelegt hatte. Heute war definitiv nicht sein Tag. Die Glaskugel legte er zurück in die Verpackung, die zerbrochenen ebenfalls, und schloss sorgsam den Deckel des kleinen Kartons. Mit ein wenig Glück würde seine Frau das erst nächstes Jahr bemerken und die Schuld einer schlechten Lagerung zusprechen, die sie hoffentlich nicht ihm in die Schuhe schob. Jetzt mussten halt die roten Plastikkugeln herhalten. Ja, sie waren nur halb so schön, aber besser auf Nummer sicher gehen, sagte er sich. Er hängte die Kugeln an den Baum und knotete sie richtig fest. »Hier rutscht jetzt nichts mehr herunter«, murmelte er selbstzufrieden und schnappte sich das Lametta.
»Brauchst du noch lange, Schatz?«, rief Sabine aus der Küche. »Die Gans ist gleich fertig.«
»Nur noch die Kerzen«, lug er hastig, verteilte schnurstracks das Lametta auf den Ästen und griff sich eine Handvoll Kerzenhalter, als plötzlich jemand nieste. In Erwartung, seine Frau oder eines der Kinder im Raum zu sehen, blickte er von den Kerzenhaltern im Karton auf. Doch es war niemand da. Und das Frühwarnsystem aus dem Flur hatte auch nicht Alarm geschlagen. Stattdessen lag ein Teil des Lamettas auf dem Boden. Karl-Heinz schnaubte genervt, befestigte schnell ein Dutzend Kerzenhalter und warf das Lametta wieder zurück auf den Baum. Lautes Kindergepolter stürzte die Treppe hinunter.
»Es ist soweit, es ist soweit«,
rief Tobias vom Flur aus, und der 2 Jahre jüngere Kevin folgte ihm jubelnd in die Küche.
»Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock«,
tönte das Frühwarnsystem. Völlig überflüssig stellte Karl-Heinz fest.
»Mama, Mama«,
brüllte Tobias,
»es ist soweit, dürfen wir rein, dürfen wir, dürfen wir«,
imitierte Kevin seinen größeren Bruder, und dann quengelten sie im Chor.
»Dürfen wir, dürfen wir, dürfen wir«.
Karl-Heinz hechtete zurück zum Karton, packte die Kerzen aus und stellte eine nach der anderen in die Halter, während seine Frau die beiden Jungs beruhigte.
»Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, das Christkind ist noch nicht ganz fertig.«
»Du meinst, Papa ist noch nicht fertig«,
entgegnete der 6-jährige Kevin. Kurzes Schweigen aus der Küche.
»Holt doch schon mal eure Schwester.«
Die beiden Jungs bekundeten ihre Enttäuschung durch kollektives Stöhnen, gefolgt von erneutem Getrampel, diesmal die Treppe hinauf und deutlich bockiger.
»Aber rennt nicht so«,
rief sie den Kindern noch hinterher.
»Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock«.
Karl-Heinz steckte derweil die letzte Kerze in die Halterung und trat einen Schritt zurück. Er betrachtete zufrieden den Christbaum. Ja, er war wirklich schön. Ein prachtvolles Exemplar, keine braunen Stellen, perfekt symmetrisch und spärlich, aber ausreichend geschmückt. Jetzt musste er nur noch die Kerzen anzünden. Er kramte ein Feuerzeug aus der Hosentasche, als plötzlich seine Frau in der Tür stand.
»Bist du soweit?«
»Fast fertig.« Sabine beäugte den Baum und entdeckte sofort die billigen Plastikkugeln.
»Warum hast du nicht die Glaskugeln von meiner Mutter genommen?«
Die Kinder polterten wieder die Treppe hinunter.
»Ihr sollt nicht so rennen«, schrie sie streng und schloss hektisch die Tür, öffnete sie nochmal einen Spalt, »räum den Karton noch weg«
und verschwand wieder in der Küche. Karl-Heinz tat, wie ihm befohlen, und zündete anschließend die Kerzen an. Jetzt war es endlich soweit. Er warf einen letzten Blick auf sein Meisterwerk und trat an die Küchentür, um dreimal mit dem Glöckchen zu läuten. Er hörte die Anspannung der Jungs auf der anderen Seite der Tür, und als das Glöckchen zum 3. Mal erklang, kurz bevor Tobias und Kevin ins Wohnzimmer stürmten, spürte er einen leichten Lufthauch. Das Zimmer verdunkelte sich ein wenig und Karl-Heinz blickte verwundert zum Christbaum hinüber.
»Ach Papa, das ist doch voll doof!«
Kevin und Tobias starrten enttäuscht auf den Weihnachtsbaum. und Sabine mit Baby im Arm warf Karl-Heinz ihren vorwurfsvollsten »Das nächste Mal mache ich es wieder selber« Blick zu. Die Kerzen waren erloschen. Karl-Heinz lief rot an vor Scham. »Muss ein Luftzug gewesen sein«, stammelte er und wich den Blicken seiner Familie aus. »Das haben wir gleich.« Er quetschte sich an den Jungs vorbei und zündete die Kerzen erneut an. Endlich. Strahlende Kinderaugen. Selbst das Baby blickte fasziniert auf den Baum.
»Geschenke«,
rief der Älteste gierig und rannte auf die Päckchen zu, die am Fuße des Christbaums standen.
»Nicht so schnell, Tobias«, ermahnte ihn seine Mutter. »Erstmal wird gesungen.«
»Oh, bitte nett.«
»Wer hat das gesagt?«, fragte Sabine streng in die Runde. Doch keines der Kinder fühlte sich ertappt.
»Karl-Heinz?«
»Was, ich? Nein!«
Er warf dem Baum einen misstrauischen Blick zu und setzte als Beweis seiner Unschuld zum Singen an.
»Stille Nacht!«
Sabine und die beiden Jungs stimmten mit ein. Ein Gesangstalent lag allerdings nicht in der Familie.
»Heilige Nacht!« »Schnauze! Halt die Goschte, so feststellig!«
Karl-Heinz machte einen Satz zurück, die beiden Jungs rissen entsetzt die Augen auf und Sabine fiel die Kinnlade herunter. Mit einem Mal waren sie mucksmäuschenstill. Die gesamte Familie starrte auf die Spitze des Weihnachtsbaums. Das, was Karl-Heinz und Sabine ursprünglich für eine Baumspitze gehalten hatten, entpuppte sich nun als riesiges Glubschauge, das nervös vor sich hin blinzelte. Die Äste des Baumes wirbelten panisch umher und löschten die brennenden Kerzen.
»Hat er geplant, mich abzufaggle, oder was soll der Käs?«
fluchte der Baum und löschte die letzte Kerze, indem er einen seiner Äste wie eine Hand verbog und sorgsam die Flamme ausdrückte.
»Schlimm genug, dass man mir die Fies abgesägt hat und dann auch noch das usägliche bleihalsche Zeisto.«
Er zupfte sich das Lametta von den Zweigen und warf es dem jüngeren Sohn über den Kopf.
»Ich habe Bleiallergie, verdammt noch einmal!«
Sabine griff instinktiv nach ihren beiden Söhnen und zog sie möglichst weit von dem schimpfenden Baum fort. Karl-Heinz hingegen starrte nur verdattert auf die zuckenden Äste.
»Du kannst sprechen?«
Der Baum strich sich mit den Zweigen über sein Auge, das stark gerötet wirkte. Auch wenn Karl-Heinz sich nicht sicher war, ob das vielleicht der Normalzustand sein könnte.
»Natürlich kann ich retten, ihr Dollbohrer«,
schrie der Baum erbost und versuchte, die Plastikkugeln von den Zweigen zu friemeln. Doch es gelang ihm nicht.
»Mach das scheiß Zeichtor runter. Ist jo schön, wenn's euch Spaß macht, euch selber mit so einem Krempel zu behänge. Aber für mich ist das eine Zumutung.«
Er beugte sich Karl-Heinz entgegen und hielt ihm vorwurfsvoll einen Zweig mit Plastikkugeln vors Gesicht.
»Mach das endlich runter, du Matschkartoffel!«
Verwirrt und verängstigt gehorchte er sofort und knubbelte zittrig die Kugeln von den Ästen. Als er fertig war, trat er ehrfürchtig ein paar Schritte zurück.
»Wer oder was bist du?« »Spinde Schorsch.«
»Schorsch?«
Sabine gluckste amüsiert mit einem Hauch von Entsetzen.
»Du heißt Schorsch?«
»Hast du was geh?« blaffte der Baum zurück. »Pledinus!«
Sabine verstummte. Stattdessen rannte Tobias nach vorne und trat Schorsch gegen den Baumstamm. Bevor dieser sich wehren konnte, hechtete der Junge wieder zurück und versteckte sich hinter seiner Mutter.
»Sag mal«, schrie Schorsch erregt, »willst du aufmucke, du dreckiger Giftzwerg?«
»Niemand beleidigt meine Mama!«
Kevin zuckte derweil seine Mutter verschüchtert am Ärmel und flüsterte ihr zu.
»Warum spricht der Baum rein hässig?«
»Roy hässig hast es. Und was für ein Gewurstel sabbelt ihr, du?«
»Deutsch«,
brüllte Tobias und verschränkte die Arme.
»Das soll noch einer Dorschblicke. Zwei Sprache für einen popelischen Planet. Man kann's auch übertreiben.«
»Eigentlich«, begann Karl-Heinz zögerlich, »eigentlich ist Rheinhessisch nur ein Dialekt. Es gibt noch viel mehr Sprachen.«
»Im Ernst jetzt?«
Der Tannenbaum starrte verdattert von einem zum anderen.
»Und wie tun er dann miteinander rette?«
Eine berechtigte Frage stellte Karl-Heinz fest, doch bevor er antworten konnte, staunte sein ältester Sohn Tobias.
»Bist du ein Außerirdischer?«
»Das heißt Hansit«, blökte der Baum pikiert.
»Sie kommen also nicht von der Erde?« bohrte Sabine vorsichtig nach.
»Ach, schon gemerkt.«
Kevin trat trotzig einen Schritt nach vorn.
»Und warum siehst du denn aus wie ein Tannenbaum?«
»Und warum han Eier Bäm ka Guggelsche?«
Schorsch verschränkte seine Zweige wie Arme und starrte den Jungen herausfordernd an.
»Das wird mir so blöd. Ich mach mich mo fort. Alla.«
Schorsch schlüpfte mit seinen Wurzeln, die offenbar nachgewachsen waren, aus dem Christbaumstände heraus und wackelte auf die kleine Familie zu, die sich schnurstracks in eine andere Ecke des Raumes verkrümelte. Der Baum quetschte sich durch die Küchentür und raschelte verärgert mit seinen Ästen, als Mietz ihn anfauchte.
»Verkrimmel dich, du Frischtsche!«
plärrte Schorsch zurück und stieß versehentlich das gestapelte Geschirr vom Tresen, woraufhin Mietz laut aufjaulte und davonrannte.
»Jetzt haben wir ja gar keinen Weihnachtsbaum mehr«,
wimmerte Kevin enttäuscht.
»Das ist mir doch wurscht«,
rief Schorsch und verschwand um die Ecke. Karl-Heinz strich seinem Sohn tröstend über den Kopf.
»Wir können ja stattdessen den Tanzenden...« Aus dem Flur ertönte wieder »Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock«.
Karl-Heinz zuckte leicht zusammen. Sabine umklammerte ihr Baby. Es erschien ungleich gruseliger, den Tansit nicht mehr zu sehen, aber gleich würde der Baum die Tür öffnen und aus ihrem Haus verschwinden. Doch das ersehnte Zuschlagen der Eingangstür kam einfach nicht. Karl-Heinz warf seiner Frau einen prüfenden Blick zu. Eigentlich verspürte er keine große Lust nachzusehen, was da los war. Doch er war nun mal der Mann im Hause, zumindest in Momenten wie diesen. »Ich sehe mal nach.«
»Sei vorsichtig!«
Sabine zog ihn an sich heran und küsste ihn liebevoll, so liebevoll wie schon lange nicht mehr. Jetzt wollte Karl-Heinz sie noch weniger verlassen, doch andererseits weckte es seinen männlichen Urinstinkt. Er musste die Familie schützen. Bedächtig Schritte Richtung Küche. Die Melodie von Jingle Bell Rock dröhnte in seinen Ohren und nahm einen schaurigen Unterton an, den er sich natürlich nur einbildete. Seine Hände zitterten und seine Knie wurden von Schritt zu Schritt weicher. In Gedanken betete er, dass der sogenannte Tansit einfach zu unhöflich war, um die Tür hinter sich zu schließen, oder er sich vom Flur aus auf sein Raumschiff zurückgebeamt hatte, wie sie das in diesen Science-Fiction-Filmen immer taten. Vorsichtig schritt er in die Küche und riskierte einen Blick um die Ecke. Schorsch war noch da, sein glubschiges Auge unentwegt auf den tanzenden Tannenbaum gerichtet. Wie hypnotisiert starrte der Baum auf die hüftschwingende Weihnachtsdekoration und imitierte die ulkigen Bewegungen. Es war ja schon absurd genug, einen sprechenden Baum im Zimmer zu haben, der gestikulierte wie ein Mensch und redete wie ein alteingesessener Rheinhesse, aber ein tanzender 2,5 Meter Baum war nun die absolute Krönung. Karl-Heinz beobachtete das seltsame Treiben ein paar Sekunden, beugte sich schließlich ein wenig zurück, bis er seine Familie wieder im Blick hatte und winkte sie amüsiert herbei. Sabine und die Kinder schlichen zu ihm hinüber und warfen ebenfalls einen Blick auf den tanzenden Baum. Die Kinder grinsten belustigt und das Baby lachte fröhlich. Doch dann erstarb Jingle Bell Rock und sowohl die kleine künstliche Tanne als auch das große lebendige Ungetüm beendeten ihre Tanzeinlage. Schorsch blickte leicht beschämt zur Familie hinüber, die ihn amüsiert anstarrte.
»Der wisch den Klane mitnehme?«
Karl-Heinz und Sabine blickten sich überrascht an. Schorsch wollte den tanzenden Tannenbaum haben? Aber wieso? War es das Lied oder erinnerte ihn die Figur an seine Artgenossen? Tatsache war, Schorsch wirkte, obgleich man einem Tannenbaum nur schwer seine Gefühlsregung ansehen konnte, irgendwie geknickt. Vermutlich lag diese Wirkung an dem großen Glubschauge, das erwartungsvoll von Sabine zu Karl-Heinz blickte, wie ein flehendes Kind im Spielzeugladen, das unbedingt die neueste Puppe haben möchte. Zudem sagten mit jeder Sekunde, die Schorsch auf eine Antwort wartete, seine Äste ein weiteres Stück in sich zusammen. Sabine entwich ein kaum hörbares, mitleidiges Doch Karl-Heinz nahm die Mitleidstour des Tansiden gar nicht wahr. Stattdessen musterte er den tanzenden Tannenbaum. Ein Ding, das er schon immer gehasst hatte. Und dennoch, nach all den Beschimpfungen, die Schorsch über die kleine Familie geschüttet hatte, warum sollte er diesem Ungetüm etwas schenken? »Warum sollten wir dir etwas schenken?« formulierte er seine Gedanken. »Du hast unser Weihnachtsfest ruiniert.« Schorsch ließ nun vollends seine Äste sinken und der Stamm krümmte sich zu einem deprimierten Buckel. »Das tut mir jo echt leid, aber das Ding ist, mer Tanside danse immer, wenn mer frelich sind. Das ist arschsteckend. Und dann danse alle mit.« Für einen Sekundenbruchteil glänzte sein Auge voller Freude an dieser Erinnerung. »Das war immer so schee, das danse tut mich an der Harm erinnere.« Das Baby begann zu wimmern und zu knatschen. Sabine wiegte die Kleine in ihren Armen, die Traurigkeit von Schorsch färbte scheinbar auf sie ab. Und ihr Mann schien es einfach nicht zu begreifen.
»Karl-Heinz«, flüsterte Sabine ihm zu, »jetzt gib ihm schon den tanzenden Baum, es ist doch Weihnachten. Und der arme Kerl hat Heimweh.«
»Heimweh?« Karl-Heinz warf Sabine sein »Das ist doch lächerlich« Blick zu und kassierte dafür ihren »Überleg dir jetzt ganz genau, was du tust, mein Freundchen, oder du kannst nachher auf der Couch schlafen« Blick. Ein überzeugendes Argument. Karl-Heinz musterte das Häufchen Elend, das einst ein stolzer Tannenbaum war. Natürlich, seine Frau hatte recht. Schorsch vermisste seine Heimat. Jetzt erkannte auch er die Trauer im Auge ihres Besuchers. Wieso hatte er das nicht schon vorher gesehen? Und warum musste seine Frau auch immer recht behalten? Karl-Heinz trat ein paar Schritte nach vorn und der kleine Baum begann direkt wieder zu trällern und zu tanzen. Schorsch richtete sich blitzartig auf und stimmte sofort mit ein. Die vorige Trauer schien wie weggeblasen. Karl-Heinz wusste nun, was zu tun war. Er griff nach der Weihnachtsdekoration, schaltete sie kurz aus und setzte ein freundliches Lächeln auf.
»Es gehört Ihnen.«
Doch anstatt Schorsch die plüschige Figur zu überreichen, deutete er einladend in die Wohnung.
»Aber möchten Sie uns vielleicht noch etwas Gesellschaft leisten?«
Schorsch prüfte Karl-Heinz Miene mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Misstrauen, doch er antwortete nicht. Scheinbar überlegte er noch, ob er dieses Angebot wirklich annehmen sollte.
»Wir würden uns sehr freuen«, fügte Sabine hastig hinzu und alle Kinderaugen strahlten vor Begeisterung.
»Au ja, bitte, bitte«,
rief Tobias und Kevin stimmte mit ein. Das Baby lächelte wieder und Schorsch gab sich schließlich einen Ruck.
»Alla fort, warum nicht?«
Gemeinsam kehrten sie ins Wohnzimmer zurück und Karl-Heinz schaltete den tanzenden Weihnachtsbaum wieder ein. Nie zuvor hatte die Familie an Heiligabend getanzt, doch dem fröhlich hüftschwingenden Tansit im Raum musste man sich einfach anschließen. Es wurde das schönste Weihnachtsfest, das sie je gefeiert hatten, und das Tanzen entwickelte sich zu ihrer ganz persönlichen Tradition.
Fertig!
Das ist ja eine fantastische Geschichte. Ja. Ich mache mich schlapp.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass sie aus Rheinhessen kommt ursprünglich.
Großartig. Großartig. Wirklich. Sensationell.
Ja, gut. Damit haben wir die Stimmung jetzt wieder in die andere Richtung bekommen.
Aber sowas von.
Ja, also vielen Dank nochmal, Daniela.
Ja,
genau so hatte ich es mir vorgestellt. Ja, liebe Leute, wir sind schon fast am Ende unseres bunten Straußes irgendwie angelangt und ihr werdet feststellen, wir haben unsere übliche 1-Stunden-Marke ja schon weit überschritten. Auch wieder eine Sache, die heute anders ist. Genau, weil es heute Weihnachten ist.
Wir haben auch noch ein kleines Zugabenzuckerl haben wir noch.
Genau.
Bevor es dann Geschenke gibt.
Genau. Also, magst du noch was drüber zu erzählen, weil ich weiß ja wieder mal gar nicht, worum es geht.
Du weißt gar nicht, worum es geht. Es ist nochmal ein großartiges und vergleichsweise kurzes Gedicht von dem lieben Tim Bolz und das heißt Santa und die Energiewende und also es würde man sagen, nahtlos geht der Absurdistan-Reigen weiter. Viel Spaß.
Super, ich bin gespannt.
Vom Nordpol bis nach Bielefeld, von Duisburg bis nach Witten, fliegt Santa hoch am Himmelszelt mit seinem Rentierschlitten. Nichts ist mehr so, wie's früher war, der Job ist hart und schwer. Es herrscht viel Druck und auch Gefahr im Luftfrachtnachtverkehr. Doch droht nicht nur die Dunkelheit bei Schneegar bitterkalt, es steht auch noch bei Lüdenscheid ein Windkraftrad im Wald. So kam's des Nachts, ihr ahnt es schon, mit einem lauten Knall, auf seinem Weg nach Iserlohn zu einem Zwischenfall. Verheddert hatte Santa sich mit einem seiner Zügel, sein Flug abrupt stoppt unglücklich an einem Windradflügel. In einem Wald bei Lüdenscheid, im winterlichen Schnee, dreht Santa sich seither im Kreis und wirbt für RWE. Erneuerbare Energien ist nicht nur Santa-Leid. Man kann sich ihnen nicht entziehen. Nicht mal in Lüdenscheid.
Ja, fröhliche Weihnachten kann ich da nur sagen.
Moment mal.
Also, bevor sich unser Weihnachtsmann hier wieder beruhigt hat, ja. Christian, alles gut?
Ja, ich bin wieder da. Dieses Bild.
Dieses Jahr ist es großartig. Ja.
Okay, das war nur ganz und gar nicht besinnlich, aber egal.
Ja.
Sorry, Leute, aber das konnte ich einfach nicht aufhalten. Ich kann eh noch nicht reden, sag du was.
Ich sag einfach fröhliche Weihnachten. Ich glaube, das ist das Einzige, was man an dieser Stelle jetzt noch sagen kann. Ja. Macht es euch wunderschön, genießt es, beschert euch nett und vor allen Dingen seid nett zueinander. Ja, das ist, glaube ich, das absolut Entscheidende. Geschenke sind nicht so wichtig, aber seid lieb zueinander, verbringt eine schöne Zeit miteinander. Und wenn ihr das alles nicht tun wollt, dann habe ich auch noch einen kleinen Trost. Auch dieser Tag geht vorüber. Ne?
Das also kann man stimmt. So sehen. Also ich schließe mich dem seid lieb zueinander auf jeden Fall an. Eine Sache habe ich allerdings noch, wie immer. Mhm. Ja, wir hätten es ja fast vergessen. Wir haben vorhin angeteasert. Aber ja, jetzt müssen wir natürlich auch liefern. Es gibt auch hier eine Bescherung. Ja. Und zwar haben wir die lieben Leute, mit denen wir hier zusammengearbeitet haben, gefragt, ob sie denn nicht vielleicht ein bisschen was für die gute Sache unserer Hörer sponsern könnten. Und es ist das eine oder andere zusammengekommen, so dass wir tatsächlich zwei mehr oder weniger große Überraschungspakete zusammenschnüren werden, um die ihr euch, liebe Hörer, gerne bewerben dürft, mittels dem einen oder anderen Post, Kommentar zu unseren Weihnachtsfolgen Posts auf unseren üblichen Plattformen, also sprich.
Ja, also ihr könnt auf Facebook, auf Instagram oder natürlich auch auf unserer Website, wenn ihr einfach jetzt in eurer Podcast-App nur unterwegs seid, dann klickt da mal rein und dann seht ihr die Shownotes und dann ist natürlich auch der Link zu unserer Website drin und zu der Episode selbst und dann könnt ihr da draufklicken und da könnt ihr dann einfach kommentieren und dann lesen wir das alles und aus allen Kommentaren und Einsendungen werden wir dann diese zwei Pakete auslosen. Aber das machen wir erst im neuen Jahr. Also genau. Ihr habt jetzt irgendeine gute Woche Zeit. Vielleicht machen wir es auch erst in der ersten Januarwoche dann mal ganz entspannt.
Ich würde jetzt mal sagen, wir werden nachdem wir ausgelost haben, werden wir dann die Gewinner in unserer Neujahrsfolge sozusagen rumposaunen.
Genau.
Das ist doch keine schlechte Idee. Ne?
Das ist keine schlechte Idee. Und die Neujahrsfolge kommt, glaube ich, am, lass mich raten, 7. Januar, glaube ich.
Irgendwie sowas in der Richtung.
Irgendwie sowas, genau. Und bis kurz vorher habt ihr Zeit, uns über euer, ja, haben wir ja schon gesagt, was sie tun müssen, also über das schönste Weihnachtsgeschenk.
Oh ja, das hätte ich jetzt wieder fast vergessen, genau.
Also das kann jetzt, muss jetzt auch nicht, also ihr müsst keine Fotos schicken oder sowas und ihr müsst auch, also es muss jetzt kein materielles Geschenk sein. Genau. Ja, es kann auch irgendwie eine besonders schöne Situation gewesen sein oder einfach was besonders Tolles, was ihr mit Weihnachten verbindet.
Genau, und taggt es immer mit dem Hashtag Saloon-Weihnachten.
Genau. Das sollten wir uns jetzt auch merken, damit wir das auch taggen.
Ja.
Ich schreibe sie mir mal auf, Saloon-Weihnachten, genau. Oder Weihnachtssaloon, glaube ich, ginge auch, notfalls.
Na gut, zur Not geht auch Weihnachtssaloon.
Ja. Ah, ihr Lieben, also das war jetzt wirklich eine außergewöhnliche Folge. Ich bin auch noch ganz beseelt von den Geschichten. Also es war tatsächlich so, also ich kannte auch nur einen Teil und Christian ja ganz offensichtlich auch. Ja. Er hat diese Dateien, die ich ihm dann geschickt habe, ungehört verarbeitet.
Ich bin einer von denen, die tatsächlich auch bei den Geburtstagsfeiern konsequent die Geschenke so lange ignorieren, bis es dann um 12 ist. Und die Leute, die es dann geschenkt haben, die sitzen selber immer wie auf Kohlen und mich interessiert es dann.
Ja, das finde ich sehr sympathisch, weil man muss da ja schon gewisse Regeln einhalten.
Genau, Prinzipientreue sozusagen.
Sich einfach so. Sensationell. Ja.
Wir entschwinden jetzt langsam in die heilige Nacht oder den heiligen Morgen, so in der Richtung, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Hoffen, ihr habt ein paar schöne weihnachtliche Tage, möglichst ohne Stress. Ja, und wir hören uns dann im neuen Jahr. Macht's gut.
Macht's gut.
Bis denn.
Tschüss. Tschüss.
Ciao. Tschüss. Thank you.
Thank you.